Herzlich willkommen.
Hello there, this is Chris Brooks, and you're listening to the Catch Club podcast.
Oh my God!
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit hier beim Catch Club Podcast. Und ja, heute haben wir eine besondere Ausgabe, weil heute reden wir auch über eine besondere Show. Eine Show, die inzwischen vor einer Woche stattgefunden hat, vor 1761 Zuschauern laut Cage Match. Und ihr wisst natürlich schon, um welche Show es geht. Es geht natürlich um GCW, The People vs. GCW 2025. Ich bin natürlich wie immer der Sebastian und ich rede über diese, ja, man kann sagen, ob man das jetzt im positiven oder negativen sieht, aber auf jeden Fall diese große Show, ich glaube, darauf können wir uns einigen, rede ich natürlich nicht alleine. Ihr habt ihn schon gehört, deswegen begrüße ich auch direkt und in dem Sinne herzlich willkommen, Marcel.
Schönen guten Abend.
Und natürlich auch, ja, mein Euphoria-Guckpartner, bald ist es wieder soweit. Der liebe Drew.
Hallo zusammen.
Ja, GCW versus The People versus GCW, Entschuldigung.
Der Name war auch ein bisschen Programm, ne? Zumindest ja, im Vorfeld.
Liebe Grüße an Strigger an der Stelle.
Und wenn man sich die Bewertungen auf Cage Match anguckt, auch.
Richtig, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal vorweg vielleicht, wir haben da gerade schon ein bisschen off-air drüber geredet, aber ich beginne da gerne mal mit Drew. Ja. Wie war denn so deine Stimmung oder so deine Erwartung vor der Show? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, wie hat sich das denn so entwickelt von, sagen wir mal, der Ankündigung bis kurz vorher?
Also, die Ankündigung kam ja irgendwann, ich glaube, im Sommer oder im Herbst letzten Jahres.
Ich meine, im Herbst, ich meine Oktober, es kann aber auch September so, gewesen sein.
Ja, sowas um den Dreh, ne? War erstmal so, okay. Die erste Reaktion war halt so, ja, hoffentlich wird es besser als beim letzten Mal, ne? Weil das letzte Mal war ja jetzt, ja, nicht so gut, ne? Irgendwie.
Wie wurde in dem Promo-Paket immer so schön von, ich glaube, war es Alvarez oder so gesagt, mid at best?
Ja, genau. War halt so, ja, okay, ne? Und dann war aber auch irgendwie so, ja, gut. Vielleicht war das auch irgendwie so ein bisschen, dass man es jetzt irgendwie wieder richtig stellen wollte, so halt, ne, nach dem Motto, ja, wir können auch eine gute Show da machen. Da gab es ja dann auch dann, ne, diese Segmente, die wir ungefähr so 30.000 Mal gesehen haben mit dem ganzen Guilty und sowas halt.
Ja, ich glaube, es war öfter.
Ja, so ein, zwei Mal oder so, ne? Ja, und dann war halt aber irgendwann so, dann lief das ja, und dann war ja auch irgendwie so, ja, okay, die Show ist jetzt im Januar, wir sind jetzt im Oktober, es sind aber immer noch irgendwie so 12 Shows bis dahin.
Mehr.
Ja, oder mehr halt, also jetzt mal grob geschätzt, also eine ganze Menge auf jeden Fall, ne? Ja, und dann, ich glaube, so näher
das. Es waren viele.
Ja, es waren jede Menge. Und dann auch, je näher die Show dann kam und desto mehr dann auch passiert ist, war dann irgendwie so. Ja, dann ist irgendwann, das Interesse ist immer weniger geworden, auch so von dem Programm und sowas, auch das, was GCW macht. Und dann irgendwann, ich habe einfach dann irgendwann so meine Erwartungen komplett runtergefahren, so komplett abgeschaltet und dachte so, ja komm, du gehst da jetzt einfach rein. Also Interesse war schon da, aber eher, weil man dann auch sehen wollte, wie sehr fahren die den Karren gegen die Wand. Weil irgendwann, ich weiß, das haben wir auch drüber geschrieben, Sebastian, so, ja, mich würde das jetzt nicht überraschen, wenn die auf dem ähnlichen Level wäre wie beim letzten Mal, wenn die nicht sogar schlimmer. Das Potenzial dazu hätte sie.
Also ich muss dazu ja sagen, ich fand die erste ja gar nicht so schlimm wie manche. Also ich fand sie jetzt auch nicht mega super duper gut. Aber wir hatten ja bei der ersten Show so eine Wertung, die ziemlich genau an der 5 war. Ich glaube 4,93 oder 4,92 oder irgend sowas. Und da hatten wir ja eine relativ gleiche Verteilung von 6er, 5er und 4er Bewertung. Ich war so bei der 6er Bewertung dabei, weil ich eigentlich jetzt nichts wirklich furchtbar fand, aber manche Sachen halt so ganz okay, aber insgesamt fand ich die Show jetzt nicht so schlecht. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es wäre schon super gut, wenn die da rankommt, wo sie letzte Mal war.
Ja.
Ja, und ich glaube, Marcel, wir haben ja gerade auch schon geredet, bei dir war es ja auch so ein, du hast gerade eine sehr schöne Metapher verwendet, ich hoffe, du kriegst sie noch zusammen.
Ja, auf jeden Fall, also ich, erstmal war ich so, ja, GCW ist einfach das perfekte, weil du hast dadurch, dass du jedes Wochenende 12 Shows hast, kannst du ja halt im Homeoffice immer schön einfach im Hintergrund laufen lassen und es ist dann in Ordnung. So. Und dann kam die Ankündigung, mal gucken, wie sie da den Aufbau hinmachen. Und dann kommen immer mehr Ankündigungen. Dann hast du irgendwie diese solche Leute, Amazing Red, Grim, Reefer und Homicide, die einen Platz kriegen. Du hast irgendwelche Little Guido, Super Crazy und Tajiris, die dann irgendwelche Spots kriegen. Und ich so, was soll denn der Müll? Und deshalb bin ich tatsächlich in der Erwartung eingegangen, dass das so ein richtiger Autounfall wird, wo du dich einmal komplett um Baum wickelst. Also Auto und Insassen alle komplett kernschrott. Und war dann im Nachhinein froh, dass es dann, okay, wir haben die Leitplanke ordentlich gestriffen, uns kotzt es richtig an, dass das Auto im Arsch ist und Reparatur haben muss. Aber es auch alle sind heile geblieben. Also, bis auf eine Person, aber das war dann einfach nur ärgerlich.
Ja, also. Sehr guter Vergleich tatsächlich, wie ich bin. Und ich würde sagen, dann steigen wir, wenn ihr nichts dagegen habt, direkt mal in die Kickoff-Show ein. Und da hatten wir erstmal ein Scramble-Match. Und in diesem Scramble-Match hatten wir durchaus bekannte Namen. Wir hatten nämlich One Core Manners, Black Christian, Fuego del Sol, Marcus Mathers, Mr. Danger und Rich Swann. Marcel, wie hat dir das Scramble-Match gefallen?
Das erste, was mir aufgefallen ist, dass Black Christian dieses komische Psycho-Joker-Gimmick einfach direkt wieder gedroppt hat.
Zum Glück.
Ja, das hatte auch irgendwie keinen Effekt und war einfach nur dämlich. Aber na gut. Ansonsten war das so dieser klassische GCW-Scramble, den sie ja mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so oft machen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber
für den sie halt eine Zeit lang auch wirklich bekannt waren, dass du halt bei jeder Show hattest du einfach so einen fetten Scramble mit einer Handvoll Leuten, die halt einfach abreißen. Und das hast du hier auch wieder gehabt. Jeder konnte zeigen, was er kann. Und ich dachte mir so, ey, diese Leute sind in der Pre-Show, während die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, diese New York OGs, diese drei, Little Guido, Super Crazy, Tajiri, alle in der Main-Show sind. So, mach aus dem Match einfach, mach aus zwei Six-Man-Tags einen und pack den Scramble auf die Main-Card. Und damit meine ich, dass du diese Super Tajiri-Gedöns bamselst einfach von der Show weglässt. Und dann machst du hier, wer war das? Hier, The Real FN Pros gegen Los Desperados. Und dann hast du da ein vernünftigeres Match auf der Maincard zusammen mit einem geilen Scramble. Aber nein, sie haben sich für das Gegenteilige entschieden.
Und ja, da
wird gerade drauf reagiert.
Da will ich dir tatsächlich zustimmen, weil man auch sagen muss, dieses Scramble-Match, es ist ja auch, wenn man diese Wertung und so anguckt, es ist ja auch eins der besseren Matches, das war ein anständiges Ding. Das hätte man auch so ohne Probleme auf die Maincard bringen können und ist auch ein bisschen, da waren halt auch Leute echt hart verschwendet drin. Also Mathers, Marcus Mathers, auch Black Christian, die hätten absolut halt einen Maincard-Platz verdient. Insofern, ja. Drew, du hast es ja nicht gesehen. Und das Match danach auch nicht, wobei ich sage, bei dem Scramble-Match hätte man sehen können, ja. Beim Rumble-Match hast du absolut nichts verpasst, oder mach ich jetzt mal weiter. Das war halt auch viel so, ja, irgendwie so, ich will nicht sagen, Leute, die vom Venue rumlaufen, wo man sagt, sag mal, willst du für $5 hier noch mitmachen, aber es war schon so alles sehr zusammengeworfen. Dann waren auch so Leute wie Crowbar und so da drin und Drew Blood, wo du gesagt hast, okay.
Vor allem ist auch so, also warum brauchst du bei so einer Show, die sowieso schon, wo du weißt, dass du lang ist, weil GCW ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Show kurze Show machst, warum packst du noch hier ein Rumble-Match halt mit rein, was ja dann auch seine Zeit halt einfach geht? Sowas dann halt, ich meine, sowas, ne, bei sowas wieder bei der WWE, Royal Rumble ist jetzt bald, das ist halt der Main-Event, oder beziehungsweise eins ist dann auf der Mitte der Card, logischerweise, weil du halt einen Männer- und einen Frauen-Rumble hast und ja beide nicht gleichzeitig im Main-Event stehen können. Das geht ja nicht, aber. Warum packst du dann auf so eine große Show noch so random so ein Rumble-Match? Ja, damit halt jeder und seine Mutter ein Match im Hammerstein haben kann. So, ja, aber brauchst du das halt? Warum soll ich denn als Company zum Beispiel einem Crowbar, der sonst bei drei Shows von mir im Jahr ist, von meinen 75.000, dem so einen Spot geben in so einem Rumble, wenn der sonst für mich nicht relevant? Oder ein Hello Wicked. Ich liebe Hello Wicked, ne? Aber der hat für das GCW-Produkt ja keine Relevanz und der ist ja selbst auch kaum da. Also warum den noch in so einen Rumble halt stecken oder sowas halt, damit du den noch irgendwie jetzt hier möglichst füllen kannst?
Ja, vor allem gleichzeitig ist es dann auch für die Leute nicht cool, die dann regelmäßig da sind und auf einer Stufe mit genau diesen Leuten stehen, weil Bobby Flacco, der hat regelmäßig Matches für GCW im Jahr und der ist dann in dem gleichen Match wie diese Leute. Das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Ja, schon.
Und ja, ich weiß auch nicht, warum man eine 90-Minuten-Pre-Show braucht. Also in meinen Augen hätte man dieses Rumble-Match komplett streichen können, hätte, weiß ich nicht, eine 60-Minuten-Pre-Show gemacht und hätte einfach nur Scramble gebracht. Das hätte mehr als gereicht. Und das, was wir noch nach dem Rumble-Match gesehen haben, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu.
Das war beides zusammen auf jeden Fall der Autounfall, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also sowohl dieser Rumble als auch diese Promo.
Du darfst auch direkt weitermachen, Marcel, weil mehr habe ich zum Match gar nicht zu sagen und du darfst dann gerne direkt auch erstmal über das Rumble-Match reden und dann auch, wer gewonnen hat und was der Sieger dann auch gemacht hat.
Ja,
und dann können wir danach gerne auch noch über das andere reden, was du schon angespoilert hast.
Ey, ganz ehrlich, also diesen Rumble kann man irgendwie kaum bewerten, weil es. Da ist einfach alles und alles gleichzeitig passiert. Zum einen starten irgendwie 300 Leute schon im Ring und es kommt aber nochmal 300 Leute während des Matches dazu und denkst du, was? Also, nee. Ich mag ja durchaus so eine Over-the-Top-Battle-Royals, aber das war leider gar nichts. PCO gewinnt das Ding und zerstört, oder zumindest stellt er sich dabei ziemlich dämlich an, den TNA Digital Media Champion und announced quasi, dass er raus ist bei TNA. Ich hab da auch gerade tatsächlich schon mit Dina drüber gesprochen, wie TNA das einfach wegmoderiert hat. Habt ihr das mitbekommen, was bei TNA passiert ist?
Erzähl mal gerne.
Bei TNA jetzt in der letzten Woche, in der ganz normalen Impact-Ausgabe, kam Steph DeLander raus mit dem Digital Media Championship und hat quasi verkündet, ja, durch die Scheidung von PCO, die waren ja storyline-mäßig da verheiratet, ist sie jetzt Digital Media Champion. Und hat auch jetzt einen neuen Freund und das ist Mance Warner. Und so hat TLA das einfach wegmoderiert. Und
ja, stimmt, das habe ich mitbekommen. Ja. Und
ich glaube, PCO wollte da so eine riesen Nummer draus machen, dass er jetzt raus ist bei TNA und Buzz kreiert. Ja, und TNA hat das einfach so, ja, deine Frau hat sich von dir geschrieben, hat den Titel mitgenommen, du hast verkackt, du Loser, draus gemacht.
Weil die Frage, die ich mir ja schon so ein bisschen stelle, war das denn, also was man zuerst gehört hat, war ja, dass es nicht mit TNA abgesprochen war. Also dass PCO das quasi einfach gemacht hat.
Ja, in Eigenregie so ein bisschen.
In Eigenregie und das, was du jetzt gesagt hast, Marcel, dann einfach die Reaktion von denen darauf war.
Es gibt so verschiedene Sachen. Also es hieß dann ja auch erst, GCW wusste davon, dann wussten sie angeblich doch nicht davon und PCO hat das so komplett alleine gemacht, wo ich mir denke so, ja, als ob der jetzt da komplett Rampage geht, ohne dass ihr halt Bescheid wisst. Also zumindest ein Teil davon werden die sicherlich gewusst haben.
Wenn GCW davon nicht gewusst hätte, wieso soll MLJ dann fragen, ja, was planst du für die Zukunft?
Ja, genau das halt. Dann hieß es halt irgendwie auch, dass der Titel, den er da zerstörte, das wäre nicht der echte Titel gewesen, der wäre die ganze Zeit noch im TNA-Besitz gewesen und das wäre halt nur ein Replika. PCO ja, hat halt gesagt,
selbst wenn, was ändert das?
Das ändert nichts, natürlich.
PCO hat dann ich kann mir vorstellen, dass es ein Replika war, weil am gleichen Wochenende haben wir auch die Tapings stattgefunden. Oder dass TNA einfach aus Sicherheitsgründen einfach mehrere Originale hergestellt hat, quasi.
Ja, also oft ist das ja so.
Wenn einer flöten geht, dass du halt einfach in die Kiste greifst und einen neuen holst.
Oft ist das ja so, das macht zum Beispiel die WWE ja. Es gibt ja sozusagen House-Show-Gürtels und es gibt TV-Gürtel quasi. Und dann haben die immer so, ich sag mal so, ein bisschen poliertere Versionen von den Titeln, die so ein bisschen hübscher aussehen fürs TV und sowas. Und den regulären Gürtel, den schleppen die Wrestler dann halt mit, wenn die dann halt zu den Shows reisen und sowas, den die dann im Handgepäck halt haben. Vielleicht macht es TNA zum Beispiel auch so ähnlich. Oder dass die halt auch einfach sagen, wir behalten halt die Gürtel einfach bei uns. Und die Wrestler kriegen dann einfach ein Replika mit für unterwegs oder sowas halt. Und dass man dann halt für die Shows dann die Originale dann behält. Zum Beispiel auch, wenn dann sowas ist wie der Wrestler verletzt sich oder sowas halt und muss den Titel abgeben, dass sie dann das Original zumindest die ganze Zeit bei sich haben oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Im Endeffekt ist es auch scheißegal. PCO meinte dann, ja, als ob die mir einen Replika geben, das ist der echte. Ich bin aber auch ehrlich, ich glaube kein Wort von dem, was PCO so aus seinem Mund gibt. Der ist halt einfach auch nur verbittert oder sad, dass er da halt irgendwie nicht... Also ich glaube einfach, dass er hier ein bisschen Rampage gegangen ist, weil er einfach salty ist. Dass TNA den Vertrag nicht verlängert hat, was ja auch wohl stimmt, was man so hört. Und dass er dann gedacht hat, jetzt gehe ich da so ein bisschen in Rampage, shoote ich hier halt so ein bisschen. Und es würde mich halt auch nicht überraschen, wenn es genauso passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er ist so dieser verbitterte Allstar, der denkt, nur weil er 57 ist und seit 95 Jahren am Catchen ist, dass TNA ihm da immer auf jeden Fall noch weiter einen Vertrag geben muss. Aber das, was er bei TNA abgeliefert hat, war halt. Der wollte schon mehrfach besprochen, ein Autounfall die ganze Zeit.
Ja, und er hat ja dann noch kommentiert, er hätte ja TNA-Events wegen ihm wären die ausverkauft gewesen und so ein Kram hat er ja dann halt erzählt. Denke, so, weißt du, bei Ring of Honor kannst du vielleicht eventuell damit noch argumentieren, weil er war auch World Champion, aber bei TNA war er ja nie in einer größeren, prominenteren Rolle und sowas halt. Jetzt kannst du sagen, okay, der ist irgendwie so eine Art Lokalpromoter in Kanada für die Kanada-Shows, dass er da ein bisschen mitgeholfen hat durch Kontakte oder sowas. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass du die Show ausverkauft hast oder sowas halt. Das ist ja irgendwie dann wieder. Ich glaube, dafür ist sehr, da ist sehr viel Bitternis und Saltiness einfach mit drin bei ihm.
Und ja. Because, ich kann mir vorstellen, gerade TNA, wo die Gürtel ja auch wirklich ständig dann irgendwo anders präsentiert werden von den Leuten, weil die oftmals ja auch noch Indie-Bookings haben, dass sie denen einfach nur Replika geben. Und sagen, okay, weißt du, wenn du das, du fliegst damit um die halbe Welt, wir haben hier einmal Monat Tapings, da müssen die Titel hier sein. Das Original bleibt schön bei uns. Und für deine Events, wo du da irgendwelche Autogramme gibst und antrittst, da nimmst du dann halt hier so ein originalgetreues Replika oder sowas.
Apropos Bitterness und Saltiness.
Ja, gute Überleitung.
Ja, dann kamen wir nämlich zum, ja, Inbegriff davon. Ja. Zum Ende der Pre-Show kam nämlich Brad Lauderdale in den Ring. Ja, für Leute, die ihn nicht kennen, Brad Lauderdale, der Besitzer von GCW. Und das, was dann kam, ich muss ein bisschen überlegen, wie ich das ausdrücke, weil ich will ja doch noch einigermaßen jugendfrei bleiben. Ich sag mal so, ich habe noch nie eine so schamlose Selbstbeweihräucherung gesehen wie das, bei gleichzeitiger Ignorierung der Realität und so einer Attitüde von so einem 13-jährigen Edgelord, der allen den Mittelfinger zeigt.
Ja.
Also das war wirklich, also ich fand, das war schon peinlich. Verwende dieses Wort nicht leichtfertig, aber das war schon, also das... Dass der Besitzer der Liga da steht, ja, und so, wie gesagt, so Teenage Edgelord Shoots gegen AW von seinem Smartphone abliest.
Ja, das kommt ja noch hinzu. Boah. Weißt du, du willst so einen auf hier, sie sagen es ja auch mit The Last Outers, du willst ja so einen auf Edge machen und dann guckst du alle 2 Sekunden auf dein Smartphone, damit du bloß in deinem Text bleibst, so, Alter. Also.
Ja. Und dann muss ich auch leider sagen, er hatte ja Dinge drin, die, wo ich sage, an sich, die sind ja eigentlich ganz schön, wo er erzählt hat, wo den Leuten gedacht hat, den GCW-Fans, die nicht mehr unter uns waren, wie zum Beispiel hier dem Pissjug Mike, dem Mike Biesig, der ja auch in der Hall of Fame ist, oder auch zum Beispiel, wo er über seine Mutter erzählt hat, die letztes Jahr gestorben ist, oder über seine Kinder. Aber leider sind diese eigentlich schönen Sachen in diesem Rest, wo er dann so Sachen von sich gibt, wie, ja, wir sind ja die einzige Company, die es geschafft hat, hier so viele Leute hinzubringen und wir haben kein Milliardenfangnetz im Hintergrund. Und irgendwie 30 Minuten später tauchen Bilder auf, wie er Tickets verschenkt hat, wo ich mir auch denke, weiß ich nicht, ist das Besoffensein am eigenen Ego, was da auch den Verstand ausschaltet? Weil wenn er da kostenlos Tickets vergibt, das muss ihm doch klar sein, dass das jemand fotografieren kann. Also
ich glaube einfach, dass das so eine wirklich einfache, nur eine Selbstüberschätzung ist. Das, und dann halt, obendrein kommt halt dieser kürzliche Disput mit AEW, wo letzten Endes GCW, er und Effi halt selber schuld sind, dass AEW entsprechende Maßnahmen vorgenommen hat. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war von Tony Khan, wie er gehandelt hat, scheißegal. Aber ihr wart diejenigen, die rumgeschissen haben. Ihr habt rumgepöbelt und habt dafür die Quittung bekommen. Ja, wenn ich jetzt zur Polizeistation gehe und da dran pisse, muss ich mich nicht wundern, wenn die Polizei rauskommt und mich festnimmt.
Ja. Richtig.
Fuck around and find out.
Vor allem.
Das ist einfach so salty für etwas, wo du halt im Endeffekt selber schuld bist.
Ja, vor allem könnte man ja auch meinen, okay, dann war jetzt dieser Stress da mit dieser ganzen Ricky Starks und Effi-Sache. Da könnte man ja meinen, okay, dann lassen wir es jetzt vielleicht gut ergehen. Nein! Weil dann wird ja trotzdem immer noch einer draufgesetzt oder sowas halt. Weil bloß so nach dem Motto, jetzt erst recht halt, ne? Und dann weißt du auch dann so Kommentare wie, ja, wir haben das beste Gate hier von jeder Company hier war der letzten 30 Tage so, ja, da weißt du doch ganz genau, worauf der anspielt, ne? Da brauchst du ja kein Einstand jetzt für zu sein, um zu wissen, was er meint, ne?
Nee.
Und dann denkst du so, weißt du so, ne? Und du redest immer so, ja, auch das hat er ja gesagt in der Promo, dass du hier so self-made und sowas bist, ne? Hängst aber dann, weißt du, mit der einen Hand hängst du AEW im Arsch, mit der anderen hängst du der WWE gerade im Arsch. Und erzählst mir dann einen auf, ne, das hier so alles, alles self-made, alles alleine gemacht und alles sonst so ein Kram, dann halt die Fresse, Alter, ne?
So gerade, ne, wer hat denn das Go gegeben, dass du über Monate hinweg einen John Moxley als deinen World Champion nennen durftest? Wie viele AEW-Wrestler sind regelmäßig bei GCW aufgetreten? Vielleicht einfach mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen und nicht rumpöbeln, nur weil AEW einen Monat vorher auch eine Show im gleichen Venue gemacht hat.
Ja,
nur weil du es früher announced hast.
Es ist halt auch diese Doppelmoral. Ja. Halt, bei AEW wird sich dann halt beschwert, ja, die nehmen uns da die Dings weg, aber ne, also Brett ist ja im Prinzip der auch genau das Gleiche macht, weißt du, wenn GCW in irgendeiner anderen Stadt ist, dann wird ja auch nicht darauf Rücksicht genommen, ob die lokalen Promotions da gerade veranstalten. Da wird einfach dann, ne, teilweise am gleichen Wochenende oder sowas veranstaltet, sodass dann die eigenen Promoter dann da Probleme teilweise haben, weil dann alle Leute zu GCW gehen, sei es halt Talent oder Fans halt. Und das ist im Prinzip ja genau dasselbe.
Klar. Aber es ist ja auch typisch, je nachdem, wie es gerade passt, stellt man sich entweder als die arme kleine Indie-Promotion da, die von der bösen großen Maschine quasi um ihre Wrestler gebracht wird. Und zwei Minuten später gibt man wieder damit an, wie viele Shows man auch hat und wie groß man doch ist und dass man ja überall auftritt und so. Ja. So wie es halt gerade passt, ne?
Er macht das Gleiche, was ein Donald Trump jetzt bei seiner Inauguration gemacht hat. Seine Rede war so, ja, für die Eliten und was er alles machen will. Und fünf Minuten später steht er halt vor seinen Fans und geht dann für die Arbeiterklasse was sagen.
Ja, ja, genau.
So wie es halt, wer halt gerade vor ihm steht.
Ja.
Und das ist einfach nur traurig.
Und, ja, das hätte man, das ganze Segment hätte man sich einfach sparen können. Hätten sie einfach die Show jetzt so weiter gestartet, wäre das so auch vollkommen fein. Aber also diese beiden Sachen jetzt da hintereinander, also diese Promo und das Ding da von PCO, das waren schon sehr, sehr klar die Lowlights, finde ich, von dieser Show.
Ja, du, cutte den salty 13-jährigen Edgelord raus, mach einfach nur eine Danksagung von so, ey, ne, oh, nicht nur an die Verstorbenen, ne, ihr seid immer im Herzen, immer bei uns und danke an alle, die helfen, dass GCW das ist, was es heute ist. Genau. Nicht die größte fucking Indie-Promotion der Welt. Blabibub. Ja. Eine kurze Danksagung und keiner sagt was und dann hast du auch nicht diese 25 Trottel, die halt eine Null-Sterne-Bewertung bei so eine Null-Punkte-Bewertung bei Cage Match abliefern. Einfach nur, weil sie aber auch dann nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind und deswegen da mit so reagieren müssen.
Ja,
dann absolut. Hast du das Ganze nicht. Dann hast du da eine normale Bewertung von der Show und keiner fragt sich, ob du eigentlich komplett bescheuert bist.
Über die Wertung werden wir auf jeden Fall auch nochmal am Ende reden. Aber gehen wir doch direkt in die Show. Die gehen wir doch direkt in die Show, die so schlecht bewertet wurde, rein in die Main Show. Das Ganze begann dann nämlich quasi richtig nach der Pre-Show mit dem GCW Extreme Title beziehungsweise GCW Ultraviolent Unification DLC Match. Und das war deswegen so, weil GCW sich gedacht hat, ja, 8 Leute sind ja noch nicht genug. Hauen wir noch Cyclope mit rein, ja. Und beziehungsweise es war vorher, es gibt das Unification-Match, das ist ja dadurch geworden, dass Maki Ito noch mit reingekommen ist, ne?
Ja, die hat dann vorher ein Video gepostet, gesagt, ich bin auch drin, und dann haben sie halt ein Unification-Match gemacht, weil dann irgendwann auch mal eingefallen ist, dass man nicht einen Extreme und einen Ultraviolent-Title braucht.
Hat ja schnell funktioniert, die Einsicht.
Ja.
Hat ein bisschen Match gedauert?
Gute Frage.
Ja, den Ultraviolent-Title gibt es seit 2021, also 4 Jahre.
Ja.
Ja, den Extreme-Title einfach seit 2015 schon.
Ich wollte gerade sagen, den gab's schon,
glaube ich, ja, den gab's schon. Der war ja auch kurzzeitig mal raus, weil übrigens PCO, der nämlich lange hielt und der ja dann irgendwie gesigned war. Stimmt. Und dann hat man den dann halt irgendwann wieder eingeführt halt. Also PCO ist hier der Belt-Thanos, der die Gürtel verschwinden lässt.
Also PCO hatte seine letzte Verteidigung 29.12.2018 und dann erst wieder am 31.12.2021.
Ja. Ja, also in dem Match hatten wir dann auf jeden Fall Rina Yamashita, Matthew Justice, John Wayne Murdoch, Drew Parker, Dr. Redacted, Cyclope, Brandon Kirk, Maki Ito und Matt Tremont. Du, fang doch gerne mal an. Wie hat dir das Match gefallen?
Ich fand das sehr gut. Mir hat das Spaß gemacht. War halt, es war ja klar, wir sind im Staat New York. New York hat ein bisschen eine blöde Athletic State Commission, das kommen wir auch gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu. ne, Deathmatches und Blut und sowas ist nicht da gestattet. Deswegen war halt klar, das wird jetzt hier halt nicht irgendwie Full Deathmatch gehen. Deswegen ist das ja auch in Anführungszeichen nur ein DLC-Match und kein Deathmatch, Ultra-Violent-Match, wie auch immer man es nennen möchte. Ich finde, man ist aber dann schon auch, ich glaube, so weit an die Grenze gegangen, wie man halt gehen durfte, aufgrund der Vorgaben. Ja. Es wurde dann statt dem DLC-Match irgendwann doch ein TDLC-Match, weil Tische dann auch noch am Start waren. Es gab einen sehr, sehr geilen Psycho-Driver Fuck Your Life von Brandon Kirk gegen Drew Parker auf die quasi auf die quer aufgestellte Leiter. Der sah böse aus. War ja dann quasi der letzte Psycho-Driver überhaupt, weil Brandon Kirk ja dann gesagt hat im Vorfeld, ich glaube 2 Tage vorher, ja, Karriere ist jetzt vorbei nach dem Match. Das wird mein letztes Match sein. Ja. Was ich sehr schade finde.
Ich auch.
Und, aber so zum, also ich sag mal so zum richtigen Einstieg war das eigentlich cool. Ich hatte damit meinen Spaß für das, was es war. Das war gut.
Marcel, wie hat dir das Match gefallen?
Das Match hatte einige echt coole Spots. So dieser super Duperplex von der Leiter durch die Tische, die neben dem Ring stehen. Und dahinter direkt einfach noch eine Swanton Bomb hinterher geballert. Oder Matthew Justice, der mit Dr. Redacted durch die Tische neben dem Ring jietet. Das hatte schon seine Momente, die dann halt, wie Drew schon gesagt hat, entsprechend der Richtlinien, die in New York gelten, du halt die extrem, so extrem wie du halt gehen konntest, war das. Und das war, also das hat Spaß gemacht durchaus. Ja.
Komm ich da anschließen. Ich fand, das war ein anständiger Opener. Klar, unter anderen Bedingungen hätten die noch mehr zeigen können, aber das war durchaus das, was man erwarten konnte. Das war schon ein Match, wo ich ein paar mehr Erwartungen hatte und die wurden hier durchaus erfüllt. Matt Tremont als Sieger ist natürlich auch ein schöner Feelgood-Moment zum Start. Insofern. Ja,
das war super. Ich habe auch eher, eigentlich mit, so ein bisschen eher mit Dr. Redacted halt gerechnet, weil der auch sehr over ist. Der hat auch einen sehr coolen Spot mit Rina, wo sie beide die Mülltonnen über dem Kopf hatten und dann beide vom Top Rope gesprungen sind.
Und wenn ich sage, Feelgood-Moment von Matt Tremont im Opener hatten wir im zweiten Match leider das absolute Gegenteil.
Ja.
Du, erzähl uns doch gerne mal, was bei Effie gegen Ellie Catch passiert ist im Number One Contender Match.
Ja, genau, es gab halt diesen Number One Contender Match. Der Sieger sollte ja dann am selben Abend noch im Main Event auf Mans Warner treffen. Und hier bei Catch Match steht es 4 Minuten, aber das ist dann halt quasi bis zum Matchabbruch. Das Match ging ja dann wesentlich kürzer. Es ging dann relativ schnell nach draußen. Ellie Catch zeigt den Suicide Dive. Ja, und hat sich das Bein an 2 Stellen gebrochen. Das hat man auch leider direkt gesehen. Also da hat man direkt gesehen, oh, das sieht nicht gut aus, das Bein. Das zeigt nicht in eine Richtung, in die es zeigen soll. Oder zeigt in eine Richtung, in die es nicht zeigen soll. So. Ja, das sah echt nicht gut aus. Und dann ja halt Matchabbruch. Effie dann zum Sieger erklärt durch die Stoppage. Ellie Catch wird dann halt weggebracht. Also, es ist natürlich immer scheiße, wenn das passiert und dann noch in so einem Match, was dann halt noch wichtig ist, weil im Prinzip ist ja die ganze Show darauf aufgebaut worden.
Ja.
Und super, super ärgerlich natürlich. Ich sag mal so, ich denke, am Ergebnis hat es wahrscheinlich nichts geändert. Effie hätte das Ding wahrscheinlich so oder so gewonnen. Aber da kann man noch kurz Mans Warner raus, wahrscheinlich einfach um ein bisschen Time zu killen, ein bisschen halt einfach zu sellen, dass Effie dann doch angeschlagen hat. Zum Beispiel hat er ihn dann halt durch das Kommentatorenpult oder durch irgendeinen Tisch, glaube ich, gechokeslammt. Gut, das Match kannst du halt nicht bewerten, ne? Das hat de facto ja nicht stattgefunden, das war dann direkt zack und vorbei halt, ne? Ist super ärgerlich für Ellie Catch, tut's mir auch sehr, sehr leid. Doppelter Beinbruch ist keine schöne Sache.
Das für Ellie Catch wird jetzt auf jeden Fall keine einfache Zeit haben demnächst. Keine Bookings annehmen können, plus Krankenhausrechnungen, die normale Menschen einfach in die Privatinsolvenz jieten. Das wird nicht einfach tatsächlich, glaube ich.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich fand es tatsächlich schon relativ schlimm beim Zugucken, weil man sofort gesehen hat, was Phase war, und es sah schon sehr, sehr schmerzhaft aus. Marcel, willst du darüber noch was sagen? Und wenn du was zu sagen hast oder auch nicht, kannst du dann auch gerne zum nächsten Match überleiten, weil da gab es ja auch eine gewisse Überleitungsphase. Erzähl mal gerne einmal kurz, was du zu dem Match oder zu dem eigentlich Nicht-Match zu sagen hast und dann so ein bisschen, was danach passiert.
Also lobend erwähnen kann man, wann er kurzfristig reagiert hat, dass Mans Warner fix rausgekommen ist, um halt, damit halt irgendwas passiert und nicht alle nur betretenes Schweigen ist, plus halt du eine gewisse Überleitung in den Main-Event hast. Das haben sie gut gelöst dann in dem Moment. Ja, und danach sollte dann das Match der New York OGs bestehend aus. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Nee, da habe ich es. Hier habe ich es. Amazing Red, den Grim Reaper und Homicide, wer auch immer diese drei Leute in 2025 noch auf einer Wrestling-Card braucht, gegen The Real Effin Pros, Griffin McCoy, Kerry Morton und Tony Deppen folgen. Ja, die waren eigentlich schon an dem Ring und es sollte eigentlich schon losgehen. Aber wegen der State Commission, die sich dann anscheinend irgendwie mit den Leuten, die da waren, um die Nummer mit Eddie Catch kümmern mussten, durften die nicht loslegen. So habe ich es zumindest verstanden. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch
liege. Genau, also die Regelung ist, Entschuldigung, Sebastian, also die ist quasi, dass, ne, es ist klar, wenn sich jemand verletzt, dann muss halt, es muss so mein Arzt und ein Krankenwagen vor Ort sein.
Was generell bei Wrestling-Shows eine gute Nummer ist eigentlich.
Genau, das ist ja auch erstmal fein. Aber dann ist natürlich Eddie Catch mit diesem auch ins Krankenhaus gebracht worden. Ist ja auch erstmal richtig. Aber die Regelung besagt ja, es muss einer vor Ort sein. Das heißt, und solange kein Arzt vor Ort ist, kein Arzt und kein Krankenwagen, darf die Show nicht weitergehen bzw. starten. Das heißt, die mussten erstmal warten, bis ein neuer Krankenwagen vor Ort ist. Falls nämlich in der Zeit, in der keiner da ist, was passiert ist, geht halt nicht, ne? Und naja, abends, New York, Großstadt, Verkehr und so weiter, dauert, bis der halt da ist, ne?
Potenziell kann das dauern, ja.
Genau, und deswegen mussten die halt ein bisschen Time killen. Deswegen gab es dann halt auch diese Promo dann da halt noch von den Real FN Pros und von Kerry Morton vor allem halt so ein bisschen Zeit halt schinden, bis halt der zweite Krankenwagen ist, weil die einfach halt nicht starten durften. Ich glaube, da gibt es halt auch krasse Fines oder sowas halt, wenn die halt da nicht, beziehungsweise dann sogar mit Cancelung, also Abbruch der Show und sowas halt, wenn sich daran nicht gehalten würden. Ja, sind halt blöde Regeln. Man kann ja auch im Endeffekt sagen, es ist vernünftig, weil ein Unfall schließt ja einen weiteren nicht aus. Das heißt, was hättest du gemacht, hättest du weitergemacht und in dem nächsten Match hätte sich auch jemand verletzt und es wäre kein Arzt vor Ort gewesen, ne?
Also ich glaube, es wäre tatsächlich fein gewesen, wenn gesagt wird, okay, es ist geklärt, der ist auf dem Weg, ihr könnt schon mal loslegen. So, das wäre, glaube ich, da hätte, glaube ich, dann niemand, oder hätte ich jetzt gesagt, ist dann keine große Beschwerdegrund. Alles da, der ist auf dem Weg. Wir sind 10 Minuten hier, ihr fangt schon mal an. Beziehungsweise killt erst ein bisschen Time und legt dann direkt los. Ich habe mich dann tatsächlich gefreut, dass die sich dann, weil es der erste Aussage dann zwischendurch, als gäbe es einfach, würde dieses Match abgesagt werden.
Ja, da hatte ich mich auch gefreut, ja.
Ja, und ganz ehrlich, und dann ging es halt doch los und da hatte ich ja so keinen Bock drauf, dass ich ehrlich gesagt einfach nicht hingeguckt habe und irgendwie andere Sachen nebenbei gemacht habe, wie aus dem Raum gegangen bin, Mittagessen vorbereitet, keine Ahnung was. Also ich kann zu dem Match legit halt nicht sagen, weil ich da so gar keinen Bock drauf hatte. Das sind halt fünf irrelevante Leute und Tony Deppen.
Also ich muss erstmal sagen, per se, das Match war nicht so katastrophal, wie ich befürchtet habe. Ich fand's okay, hat eine Wertung von 4,03. Ich finde, das ist passend. Es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber auch absolut nicht, was du sehen musstest. Ich muss halt sagen, ich finde es durchaus richtig, dass das so gemacht wurde, weil am Ende des Tages, selbst wenn der Krankenwagen irgendwie 3 Minuten entfernt ist und dann passiert was, dann, ne, ich kann schon verstehen, dass es diese Regeln gibt, wie sie sind, einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Das ist in dem Moment natürlich blöd. Es ist auch nochmal besonders blöd, dass dann ausgerechnet vor diesem Match das passiert und dann urplötzlich Leute wie Kerry Morton, die jetzt nicht die Begabtesten am Mikrofon sind, da Zeit strecken müssen. Aber ja, passiert halt, ja. Ansonsten zu dem Match selber habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Drew, was sagst du dazu?
Ja, ich jetzt eigentlich auch nicht. Es war cool, dass Julius Smokes mit am Start war.
Ja, die konnten froh sein, dass Julius Smokes dabei war. Da war wenigstens einer dabei, der reden konnte.
das ist auch richtig, das stimmt. Ja, ansonsten war es halt, erwartbar uninteressant dann halt, ne? Also, Amazing Red und Homicide brauchst du halt echt nicht mehr, ne? Der Grim Reaper ist halt egal, weil der ist halt sowieso nur da. Tony Depp ist da wirklich der Einzige, der da irgendwie einigermaßen gescheit ist oder so. Oder was heißt gescheit? Tony Depp ist ja super. Der Rest ist halt so, ne? Ja, war okay. Dann wurde noch angekündigt, dass Amazing Red dann in diesem Jahr in die Indie Wrestling Hall of Fame aufgenommen ist. Da kann man ja auch sagen, das ist ja fein, weil auch wenn er jetzt halt kein vernünftiger Wrestler ist, man ihn heutzutage nicht mehr sehen muss. Er ist übrigens auch beim Jesse J Cup dabei, for your interest. Ist er ja schon jemand, der halt für das Indie-Wrestling allgemein ja schon wichtig war.
Ja.
Also ähnlich wie es bei einem Homicide ist, natürlich für eine andere Sparte, aber auf jeden Fall. Ne, von daher ist diese Hall of Fame-Einführung ist schon irgendwie berechtigt, aber ja, im Jahr 2025 brauchst du halt weder Amazing Red noch Homicide.
Ja, das ist richtig. Dann machen wir aber mit einem definitiv besseren Match weiter. Dann gab es nämlich das GCW. Ganz knapp.
Ja.
Das GCW Tag Team Title Match, die Garbage Daddies, also Alec Price und Cole Redrick, gegen Violence is Forever, also Dominik Greene und Kevin Coop. Marcel, was ist denn deine Meinung zum Match?
Das war ein Banger, würde ich behaupten. Haben auch gar nicht erst gewartet, bis alle im Ring sind, haben direkt losgelegt, sich zu brawlen, haben sich um das Match, also um den Ring herum gebrawlt, ohne Ende. Das Match ging genauso vorwärts, wie ich es erwartet habe. Und es war einfach nur Abfahrt. Du hast halt zwei der besten Tag Teams im aktuellen Independent Wrestling, würde ich behaupten, am Start. Und die haben sich einfach richtig, richtig gut gegeben. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß mit. Ich würde fast behaupten, dass man das gut und gerne als Match of the Night bezeichnen kann.
War es für mich auch.
Ja, also...
Mach gerne weiter, Drew.
Ja, also für mich war es tatsächlich das Match of the Night. Das war ja auch das Match, ich sag mal, was im Vorfeld als am wenigsten problematisch gelten sollte, dann schon. Also das heißt problematisch, aber wo man am wenigsten Probleme mit haben könnte, dass es gut wird. Und das wurde es auch. War super. Auch alleine geil schon der Entrance. Der ganze Hammerstein singt Zombie von den Cranberries mit. War schon geil. Und war ein super Match. Ich würde auch sagen, tatsächlich Match, weil ich bin halt froh, dass es da nicht irgendwie so Shenanigans gab, wie ich das ja irgendwie befürchtet habe, dass dann irgendwie doch Violence is Forever gewinnt und dann gewinnen die Garbage Daddies, wollen sie den Brassring von Cole einlösen. Aber das ging ja nicht, weil der sollte später ja nochmal kurz gezeigt werden.
Richtig.
Von daher, richtige Sieger, super Match. Wie gesagt, für mich dann auch tatsächlich das beste Match der Show. Habe ich nichts dran aussetzen, war gut.
Also in meinen Augen klar das beste Match der Show. Wenn man auch bei Cage Match sieht, das ist das einzige Match, was eine Bewertung von über 7 hat. 7,09, da gehe ich absolut mit. Ich habe auch 7 ja. Punkte gegeben. Das hat die Erwartung erfüllt. Hatte auch die richtigen Sieger, wie ich finde. Das war eine coole Sache, hier die Gabelstellis gewinnen zu lassen. Das sind doch die richtigen Leute, um Violence is Forever den Titel abzunehmen, in meinen Augen, auch von der Relevanz her. Insofern, ja, also da wurde in meinen Augen nichts falsch gemacht. Die beiden Teams können sicherlich noch mehr, und wenn die jetzt bei einer Indie-Show gewesen wären und die wären quasi der Fokuspunkt gewesen, die wären im Main-Event gewesen, dann hätten die sicherlich noch mehr rausgeballert, aber es war genau das, was man erwarten konnte im Positiven. Insofern gibt es da nicht viel Negatives drüber zu sagen.
Es wird ja auch das Rematch geben bei einer der nächsten Shows, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Vollgas gehen.
Ja, und ich mache dann auch direkt weiter.
Dann darfst du gerne anfangen und so viel lange drüber reden, wie du willst.
Keine Angst, es wird nicht lange. Der Steel Cage Match zwischen Charles Mason und Richard Holliday, da hatte ich ja gar keine Erwartung. Da habe ich ja gedacht, das wird ein einziger Autounfall. Muss sagen, es war so ein bisschen wie beim Six-Man-Tag-Match. Es war nicht furchtbar, es war aber auch gesehen und vergessen. Es hat eine Wertung von 4,24, finde ich in Ordnung. Ich war also bei 4 Punkten. Also das war nichts Furchtbares. Das hätte auch noch schlimmer sein können. Das hätte auch vom Overbooking her, da hätte auch noch mehr kommen können, ja. Wir haben hier generell auf der Karte, da kommen wir gleich nochmal zu, einige Matches, wo ich sage, die waren alle nicht katastrophal. Ich würde auch sagen, wir hatten kein richtiges Lowlight, aber wir hatten so viele so, Warbo würde jetzt sagen, die begrüßen anstelle so Bla-Matches, und das war ja auch so ein Bla-Match.
Das stimmt.
Du, erzähl doch gerne mal, was du davon so hältst.
Es war okay, ich glaube, es hätte auch hier das Potenzial gehabt, noch schlimmer zu werden.
Ja.
Es war dann halt okay, gab dann halt einen Perro-Eingriff, das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, weil Charles Mason hat ja immerhin seinen Ehemann entführt.
Deswegen ist er auch der Face, ist ja völlig logisch.
Ja, das ist doch klar, also gibt's doch gar nichts jetzt dran, nicht zu verstehen, das ist doch logisch, oder? Also,
ja, klar. Ja.
Da kam random noch Slade, warum auch immer.
Und macht einfach Mason und denkst so, woher kommt der auf einmal?
Ja. Also, okay, was will er jetzt? Keine Ahnung, vielleicht hat Charles Mason den im Gefängnis kennengelernt oder so, keine Ahnung. Aber,
er hatte Freigang an dem Tag oder so.
Ja, genau, aber so, das war halt so ein bisschen random halt. Ja, okay, ja, dann am Ende gewinnt Charles Mason, war jetzt auch nicht so überraschend dann halt, ne? War dann, wie du schon sagst, ein bisschen gesehen und vergessen. Ja, danke, next.
Was sagst du dazu, Marcel?
Das war von Anfang bis Ende einfach nur lahm. Ich habe mich dabei so gelangweilt. Da kommt noch dieser Surprise-Perro-Eingriff. ja, ne, klar, ist irgendwo erwartbar. Du setzt dich halt für deinen Kumpel ein oder deinen Partner, whatever. Da kommt Slater und ich sitze hier mal so, hä? Also, ich weiß nicht, ob sie irgendwie den anders, ob die vielleicht irgendwie eine Vergangenheit zusammen haben, aber das musst du mir auf jeden Fall erklären, warum Slater rauskam. Also, Slate und Mason haben eine Vergangenheit.
Ja, war Slate nicht sogar in diesem komischen Stable von Mason, in diesen Masons Mercenaries oder so? Also, die hatten auf jeden Fall eine Rivalität bei JCW. Das ist aber locker schon 1,5 bis 2 Jahre her.
Ja, aber eine Rivalität, das ist ja nicht so, als wären die Freunde gewesen. Weißt du, so ehemaliger Tag-Team-Partner, der zur Rettung eilt oder sowas, ne? Keine Ahnung, wenn da jetzt einer von den Garbage-Daddies hätte das Match. Keine Ahnung, Alec Price wäre in dem Match gewesen und Cole Redrick macht dann den Save für ihn, wenn Perro eingreift. Das hätte ich einfach nachvollziehen können, aber das war einfach so ein Slate, wo halt du denkst so, okay, cool. Über Slate kann man von Slate kann man halten, was man will. So als Wrestler ist er auch eigentlich gar nicht mal so schlimm oder gar nicht mal so schlecht. Nur hier habe ich das überhaupt nicht gerafft und war vollkommen verwirrt davon. Und das ist dann halt einfach so passiert und dann war das Match dann auch schon irgendwann vorbei. Mason hat noch Holiday mit dieser Kette erwürgt, die ausgerechnet Perro mitgebracht hatte. Das ist so ein bisschen wie, wenn du den Tisch aufstellst, gehst du auf jeden Fall da durch. Mäßig. Ja, und dann war es auch vorbei. Und ich glaube, ich habe jetzt schon gefühlt länger über das Match geredet, als es wert ist, darüber geredet zu haben.
Richtig, aber du kannst direkt weiterreden. Wir machen nämlich weiter mit Sydney Akeem gegen El Hijo del Vikingo. Wie hat dir das denn gefallen?
An das Match hatte ich gemischte Hoffnungen, würde ich behaupten. Ich habe gehofft, dass mir das komplett den Atem raubt, weil das, was Sydney Akeem seitdem er bei der WWE raus ist, in den Indies gezeigt hat, war so, warum hat die WWE den rausgeschmissen? Der Typ ist halt einfach ein Artist und das kann er halt hier jetzt in den Indies halt auch endlich zeigen. Also der hat auf jeden Fall einiges mitgenommen. Und El Hijo del Vikingo ist halt auch eigentlich ein absoluter Highflyer. Natürlich jetzt zuletzt ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen. Aber leider hat mir das Match nicht den Atem geraubt, wie ich es erhofft habe. Das war nicht schlecht, aber statt dieser 8 oder 9 von 10, die man vielleicht hätte sich erhoffen können, war das dann halt am Ende, ja, wie die Bewertung auch sagt, so eine 6 von 10 leider nur. Blieb hinter den Erwartungen zurück, kann man, glaube ich, konstituieren.
Oh, wie siehst du das? Wie hat dir das Match gefallen?
Ja, also man hat schon sehr gemerkt, irgendwie, Vikingo ist noch nicht so ganz 100% wieder ready.
Ja.
Der hat sehr, ne, sehr, normalerweise ist der ja so vom Stil und von der Explosivität ist der ja so eine 12 von 10. Ja. Und jetzt hat er hier mal, ist er so runtergefahren auf so eine 6 von 10 oder so. Ne, so ein bisschen, ist natürlich trotzdem geflippt worden, aber so ein bisschen halt, ne, calm down, so eine Runde halt, so, ne. Und, ja, das hat dem Match dann, glaube ich, ein bisschen geschadet. Ich glaube, es wäre dann halt besser gewesen, wenn es so ein bisschen Vollgas gegangen ist. Bei so einem Vikingo erwartet man das ja auch einfach, dass der halt so total Vollgas geht, so wie viele Flips will du machen und Vikingo so sie. Und ja, das war halt hier nicht so. Und deswegen, es war jetzt keine Katastrophe oder sowas. Es war halt in Ordnung, aber ja, also ich sag mal so, es gab so zwei Möglichkeiten, wie das hätte enden können. Entweder das wäre so ein geiles Spotfest geworden, oder es wäre halt so ein komplettes, oder es wäre ein komplettes Botchfest geworden. Es war keins davon so richtig. Es war so irgendwo in der Mitte halt dazwischen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er wäre fast lieber gewesen, es wäre ein Botchfest gewesen. Ich fand's unglaublich langweilig. Weil ich auch finde, hier hast du ganz klar gesehen, da ist einfach nicht viel bei El Hijo del Vikingo, außer ich mache spektakuläre Spots. Und wenn du ihm die wegnimmst, ist da nicht mehr viel. Das ist ja das, was ich immer, das ist immer, was ich schon gesagt habe. Ich konnte diese Faszination mit Vikingo, konnte ich nie wirklich verstehen, weil ich finde, es gibt Lucha, das ist viel, vielseitiger. Ich finde zum Beispiel einen Ares 1000-mal besser als einen Vikingo. Ja, also das war echt so ein bisschen mit einer der Enttäuschung der Show. Weil das war echt, boah, ich fand das echt lahm. Das war ja nicht schlecht, aber es war halt lahm. Und dann gehen wir zum nächsten Match, wo ich da sagen muss, da mache ich direkt weiter, da sind wir nämlich bei dem eben angesprochenen ARS. Die Wertung bei Cage Match verstehe ich nicht ganz. Das finde ich ein bisschen sehr hoch. Muss aber sagen, ja, das war auf jeden Fall besser als beide Matches, die wir davor gesehen haben. Und es war auch besser, als ich befürchtet habe. weil Desperados gegen Little Guido und Super Crazy und Tajiri, du hast zwar gemerkt, das war krass durchchoreografiert, das Match.
Natürlich.
Du hast sehr gemerkt, wie gerade die, ich nenne sie mal, betagteren Herren einfach nur auf ihre Einsätze gewartet haben. Ja. Man muss allerdings sagen, sie haben dabei nicht so schlecht gewirkt, wie ich das befürchtet habe. Es ist nicht ganz schlimm daneben gegangen. Auch wenn Tajiri mit grauen Haaren aussieht wie 95, aber okay.
Tajiri hat dieses Japaner-Syndrom. Die sehen halt irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt in ihrem Leben aus, als wären sie 20 und dann einen Tag später sehen sie plötzlich aus, als wären sie 80. Also ja, gibt's da dieses, so, ja, dieses kann man es Vorurteil nennen? Oder dieses geflügelte Wort, dass das bei Japanern so ist und bei ihm passt das halt einfach wirklich.
Ja, wobei es auch Leute gibt, die tatsächlich lang, also zum Beispiel hier so von All Japan Masanobu Fuji, der sah irgendwie gefühlt 40 Jahre gleich aus. Aber ja.
Der war seine ganze Karriere war der 50.
Ja, so ungefähr. Also da kenne ich auch Leute in meinem Privatleben, die irgendwie mit 30 schon aussahen wie 40, aber mit 50 halt immer noch aussehen wie 40. Also irgendwie haben die dann irgendwann einen Punkt erreicht, dann sind die halt nicht mehr gealtert. Aber ja.
Adrenochrom ist das Stichwort.
Ja, bestimmt. Marcel, aber mach gerne weiter. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, man hat schon gemerkt, dass die Desperados das Ding hart gecarried haben. Also.
Ja.
Ne, das war so eine Drei-Mann-Show. Und die haben halt alles dafür gegeben, dass du hast sie gerade die betagten Herren genannt. Ich glaube, das wäre auch ein geiler Trios-Name für die. dass die halt nicht scheiße aussehen. Das war so deren Hauptziel, glaube ich. Und dann, ja, super crazy mit dem Surprise Pikachu Face Balcony Dive. Okay, cool. Ob man das in seinem Alter noch machen muss, wage ich zu bezweifeln. Er hat's gemacht, hat's überlebt, dass es sich nicht dabei verletzt, das ist gut.
Hattest du drei andere Leute, die das hätten easy einfach machen können, wo es problemloser gewesen wäre?
Ja, wo du weißt, die können das halt auch wegstecken, wenn das vielleicht verbutscht ist oder so.
Ja, genau.
Nee, das macht halt derjenige, der gefühlt danach drei Jahre durchgängig im Krankenhaus liegt. Dankeschön. Aber halt das zum Glück halt nicht tut. Und ja, ey, das war in Ordnung. Ich habe auch hier Schlimmeres erwartet. Wurde dann in Anführungsstrichen positiv überrascht. Aber ja. Hätte man nicht gebraucht. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, hättest du Los Desperados gegen die Real Fucking Pros einfach in den Six-Man gepackt, dann wäre das wesentlich cooler gewesen. Und dann halt diesen Scramble auf die Card statt halt diesen zwei Old-Guy-Teams. Naja.
Willst du noch was hinzufügen, Drew?
Im Prinzip habt ihr alles gesagt. Ich war auch, ne, ich sag mal, leicht positiv überrascht, weil ich habe gedacht, das wird richtig kacke. Es war halt in Ordnung. Also gut war es nicht, aber es war halt bei weitem nicht so schlimm, wie das hätte sein können. Wie ihr schon sagt, auf jeden Fall ein Carry-Job hier von den Desperados. Ja, gab da noch einen Super Crazy Moonsault, habt ihr auch schon gesagt, fein. Ja, war in Ordnung.
Marcel, was sagst du denn zu dem Bloodsport-Match, was wir auf der Karte hatten? Wir hatten ja Tom Pestock, also den ehemaligen Baron Corbin, gegen Josh Barnett. Wie hat dir das gefallen?
Es war zu lang. Also das Ding, das Match war viel fokussiert auf Grappling. Später wurde noch ein bisschen Striking mit eingefügt. Aber hauptsächlich haben die sich halt gegrappelt. Und ab einem gewissen Punkt war ich so, oh ja, jetzt mach doch mal hin. Also wenn ich bei Cage Match gucke, da geht das Match 9 Minuten 57. Hat sich aber angefühlt wie 19 Minuten 57. Und das Publikum hatte auch nicht so wirklich Bock auf die Nummer. Und hat irgendwie angefangen, Bullshit zu chanten. Ich weiß gar nicht, ob das einen speziellen Anlass für gab während des Matches, den ich einfach nur nicht wahrgenommen habe.
Ich glaube, das ist einfach diese bisschen roughe New York-Crowd, die einfach nicht so für so ein Bloodspot-Match zu haben ist.
Ja, das kann natürlich auch sein. Wenn es sich dann auch noch so zieht und halt nicht spektakulär ist, weil du kannst ja auch so ein Bloodspot-Match ja auch richtig spektakulär gestalten, wo du dann die Hand auf die Fresse gibst. Aber wenn du halt von 9 Minuten 57 9 Minuten lang auf dem Boden liegst und dich gefühlt den Arm hältst, ja, da kann ich mir halt vorstellen, dass das als Crowd dann irgendwann so ziemlich langweilig wird. Gerade wenn du halt als Crowd dafür nicht geschaffen bist. Oder halt das falsche Publikum für die Art von Match bist.
Wo siehst du das ähnlich oder hast du da noch andere?
Ich habe tatsächlich eine andere Meinung. Ich fand das nämlich gut. Okay. Für mich tatsächlich das drittbeste Match der Show.
Oh. Interessant, ja.
Mir hat das gut gefallen. Ich bin ja sowieso, was diesen Shoot-Style-Bloodsport-Dings und sowas angeht, das ist halt mein Ding. Ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass sowas halt sehr bodenlastig ist, ist das in sowas wie in so einer großen Halle wie dem Hammerstein dann auch mal vielleicht visuell nicht so einfach halt. Sowas ist auf Tape dann sicherlich besser. Könnte auch damit zusammenhängen. Mir hat das aber gefallen. Mir hat auch Tom Pestock in dieser Art von Match gefallen. Der hat ja auch durchaus einen Shoot-Style-Hintergrund. Der ist ja, glaube ich, BJJ macht der ja, meine ich.
Ich glaube auch Golden Gloves Boxer gewesen, oder?
Ja, das kann sein.
Er hat einen Hintergrund im Boxen und Football, steht bei Cagematch. Ja, aber ich glaube, irgendwas im Vorfeld ging es rum mit...
Ja, der hat so ein paar BJJ-Turniere hat er wohl irgendwie gewonnen. Also da ist da durchaus nicht irgendwie so random halt drin, sage ich mal. Wie gesagt, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich würde mit der Länge schon zustimmen. Es hat sich auf jeden Fall länger angefühlt, als es dann tatsächlich war. Den Eindruck hatte ich schon, aber so overall bin ich damit zufrieden. Auch ein cooles Finish mit so einem schönen Cross-Heel-Hook von Josh Bennett. Das hat mir schon gefallen, doch.
Also ich glaube, wir bilden hier ganz gut auch die Meinung bei Cagematch ab, weil auch da war es ziemlich durchmischt. Also wir haben ja eine Durchschnittswertung von 5,40, aber 6, 5 und 4 waren sehr ähnlich von den Balken und du hattest auch noch ein paar 7er-Wertungen. Das heißt also, wurde schon ein bisschen kontroverser gesehen und ich muss leider sagen, ich bin da eher bei Marcel. Ich fand das auch eher lahm. Weil ich auch leider sagen muss, ich mag ja so bodenbasierte Sachen und mattenbasierte Sachen. Aber bei Josh Barnett wirkt das immer eher so, als wenn der auf dem Boden liegt, weil er nicht mehr hochkommt. Also ich habe ja schon gesagt, dass das Match, was er gegen MVP hat, das war für mich so Altherren-Shoot. Und ich fand das hier sogar fast noch, also da fand ich sogar das Match gegen MVP noch ein bisschen spannender, weil es wirkt halt immer so, dass er nicht bodenbasiert wrestelt, weil das irgendwie die Matchstruktur sein soll, sondern weil er nichts anderes mehr kann und er macht halt dann ein paar Minuten und pumpt, als hätte er da gerade 30 Minuten gewrestelt.
Okay, das stimmt, das ist ein guter Punkt, das ist richtig.
Ich finde, wir hatten in keinem guten, also mir hat das Match halt echt nicht so viel gegeben, obwohl es handwerklich nicht schlecht war, das sage ich auch. Und ich sage auch ganz ehrlich, das lag weniger an Tom Pestock, dass ich mir das nicht so gefallen hat. Ich kann immer weniger mit Josh Barnett anfangen und bei manchen Gegnern passt das dann noch, zum Beispiel das Match, was er gegen Menders hatte, okay, aber es ist halt auch Menders. Ja. Aber ich finde es nicht, ich fand, das war keine gute Sache, dass Tom Pestock sein erstes Match in dieser Art dann ausgerechnet gegen Barnett hätte. Ich glaube, hätte der das jetzt zum Beispiel gegen einen Thatcher oder so gehabt, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Weil
ich habe das Gefühl,
war das nicht schlecht? Ja, alles gut, kannst du sagen.
Ich habe das Gefühl, dass es bei Josh Barnett mittlerweile nur noch so eine Ego-Gewichse-Nummer ist.
Ja. Ja,
so, naja, das Chris Jericho-Phänomen, so weißt du, die Leute,
ja.
Oder du wirst immer schlechter, findest aber den Absprung nicht. Und ja. Machst halt nicht irgendwie so, ey, komm, wie heißt ich, dieses Jahr mache ich hier nochmal Bloodsport und danach bin ich nur noch, mache ich nur noch Bloodsport als Promotion oder sowas vielleicht. Oder halt als einzelne Shows. Aber kriegt halt diesen Absprung nicht hin und wichst sich halt darauf ein, dass er ja der tolle Josh Barnett ist, der ja MMA-Fighter war.
Ja. Das ist absolut richtig. Und,
ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich der seine. Wobei ehemaliger UFC-Champion und sehr erfolgreicher MMA-Kämpfer. 35 Siege und 8 Niederlagen.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Doch, das ist schon ein großer bekannter Name gewesen. Er hat ja auch schon eine internationale Reputation, würde ich sagen.
Definitiv.
Aber das alleine reicht dann halt irgendwann auch nicht mehr, ne? Halt, vor allem, wenn du dann halt weitermachst, ne? Dann. Ja, also da würde ich schon zustimmen, dass auf jeden Fall, dass man das halt schon so ein bisschen merkt. Also er ist jetzt noch nicht so schlimm auf so einem Level wie Chris Jericho, weil er sich auch nicht so krass in den Vordergrund noch drückt. Wir reden dann in einem halben Jahr nochmal, wenn der Ring of Honor World Champion ist, ne? Nein, aber vielleicht sollte man sich dann auch nur noch ein bisschen aufs Bloodsport promoten, sag ich mal, beschränken.
Vielleicht auch einfach Bloodsport einfach zu einer eigenen Liga machen oder sowas, wenn er darauf so Bock hat.
Hast halt nicht mehr die GCW-Kohle, ne?
Das stimmt auch wiederum.
Aber
kannst halt also, mehr von solchen Shows machen.
Ja, also von mir kann er ja auch gerne, kann das ja auch gerne weiter in die Shows bleiben. Dann soll er halt aber nur da irgendwie involviert sein. Der ist ja auch noch Kampfsporttrainer in verschiedenen Sachen und sowas halt. Dann soll er sich doch darauf konzentrieren und dann vielleicht ein bisschen einfach solche Leute scouten und sowas halt, anstatt dann halt selber in den zu grappeln.
Apropos Leute, die eigene Ligen machen, reden wir über Atticus Koga. Atticus Koga gegen Megan Bain war das nächste Match. Ich fange damit erstmal an. Also erstmal muss man ja sagen, ich will das jetzt gar nicht so krass werten sagen, aber sagen wir es mal so, der Entrance von Koga war schon speziell.
Ich würde sagen cringe und creepy, aber ja, speziell kann man auch sagen, ja.
Atticus Koga gibt mir so krasse Incel-Vibes in dieser Storyline, ne? Das ist richtig gruselig.
Also mir gibt er eher so Serienkiller-Vibes, so Charles Manson oder so. Aber ja, das ist ja auch das, was damit gewollt ist, insofern okay. Aber jetzt kommen wir gerne zum Match. Da muss ich sagen, das war auch noch so ein Match, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte. Das Match war auch nicht schlecht. Trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hätte besser sein können. Was ich allerdings gut fand, das muss ich sagen, das kam ja, wie zu erwarten, war der Bruder von Atticus, also Otis. Und der wurde dann von jemandem quasi neutralisiert, ja. Das war dann Sawyer Wick. Und damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich sehr cool, dass man das gemacht hat.
Das fand ich auch
cool. Das war tatsächlich eine sehr coole Aktion in meinen Augen. Und ich fand das Match solide. Ich würde nicht ganz bei den 6,03 mitgehen. Ich war so bei 5 Punkten, aber hätte mir vielleicht ein bisschen mehr irgendwie davon erwartet. So würde ich das sehen. Marcel, wie siehst du das denn?
Ich fand's gut, wie aggressiv Megan Bain direkt zu Anfang war. Das hat auch einfach richtig gepasst zu dem, was Atticus Koga im Vorfeld von sich gegeben hat. Und diese nennen wir es Incel-Serienmörder-Vibes, die er da an den Tag gelegt hat, von wegen, ich will deine Haut tragen und so weiter und so fort. Dieser creepy Shit. Aber leider haben sie es nicht hingekriegt, diese Aggressivität durch das ganze Match zu ziehen.
Ja.
Das ist dann relativ schnell zu einem Match geworden.
Ja.
Zwischen zwei Leuten halt. So, hat diese Schiene halt verlassen. Hätten sie das durchgezogen, diese kompletten 14 Minuten, dass du das Gefühl hast, okay, hier ist Feuer drin, dann wäre das Match halt locker wahrscheinlich eine 7 von 10 sogar gewesen. Aber so gehe ich dann halt auch mit dieser 6 von 10 mit. Es hätte deutlich, deutlich besser sein können, als es war. Man hat das Potenzial von beiden gesehen, aber haben sie leider nicht voll ausgeschöpft. Liegt vielleicht auch daran, dass Atticus Koga eher so einen Ziel fährt, den er in New York nicht fahren darf. Kann auch da mit reingespielt haben.
Ist ein guter Punkt tatsächlich. Wie siehst du das denn?
Ja, ich fand das Match war ein bisschen egal. Ich denke, das wäre, also wenn das genau so geführt wäre. Also für mich hat einfach diese bescheuerte Storyline das einfach so runtergezogen. Wenn das irgendwie ein normales Match gewesen wäre, ohne Storyline oder mit einer anderen Storyline, ich glaube, dann wäre das sogar ein bisschen besser weggekommen. Aber mit dieser seltsamen Storyline, da halt mit Atticus Koga, der erst den Rumble gegen Megan Bain verliert, dann irgendwie wie so ein bisschen besessen von ihr ist dann halt. Er hat ja dann auch die ganzen Bilder von ihr da auf seiner Hose und sowas halt. Das ist so. Und ich denke mir dann immer so, für so eine Scheiße ist der Typ jetzt wiedergekommen.
Ja.
Und weil er hat ja seit seinem Comeback hat er ja nicht wirklich was gemacht. Und dann hat er dieses Match hier ja auch verloren. Und du denkst dir so.
Also, eigentlich kannst du wieder gehen und Circus 7 jetzt gründen, ne?
Ja, genau das halt. Und also mich würde es auch nicht wundern, wenn er dann wieder sagt, jetzt, ich hab keinen Bock auf die Scheiße, ich bin weg, tschüss halt, ne? Weil.
Ja.
Also das ist doch Müll. Das ist doch. Dafür brauche ich Atticus Koga nicht in der Company wieder zurück, ne? Also, für so einen Kram halt, du hast halt gedacht, okay, jetzt kommt er wieder, jetzt wird er halt der heiße Scheiß und sowas, der liegt jetzt hier halt richtig los und dann ist hier halt nur sowas und dann auch, keine Ahnung, eine Megan Bain, die jetzt irgendwie auch dann halb quasi wieder weg ist, weil sie jetzt bei AEW wieder am Start ist.
Ist sie da jetzt wieder fest? Ist jetzt einfach nur so, ja, wir haben sie jetzt einmal dabei gehabt.
Also das sie ist auf jeden Fall für Grand Slam Australia auch angekündigt, also nehme ich mal an, ja.
Dann hat AEW jetzt endlich die Karte gezogen und sie bei sich mit aufgenommen und nicht nur sie
ja, als Signing gehabt. Also scheint zumindest so.
Cage-Match führt sie auch als bei All Elite Wrestling gesigned.
Es wurde ja immer die ganze Zeit irgendwie so gemunkelt, kurz bevor sie nach Japan gegangen ist, hieß ja immer, ja, sie ist eigentlich bei AEW unter Vertrag, aber sie tritt da noch nicht auf. Dann wurde sie ja zu Stardom so ein bisschen geschickt. Dann ist sie ja dann nach Stardom nicht wie erwartet irgendwie zu AEW direkt gegangen, sondern hat dann jetzt halt diesen GCW-Run gemacht und Indies. Dann war sie ja beim Casino Match der Frauen da halt, war sie dann ja überraschend dann auf einmal da. Ja, und jetzt bei Grand Slam haben sie sich angekündigt gegen wen haben sie sich noch angekündigt? Warte, lass mich gerade überlegen. Das war auch
bei Cage Match ist nur Mariah May gegen Toni Storm mit drin und Kenny und Will gegen die Don Callis Family.
Ja, die haben sie angekündigt für die Show. Ich versuche das gerade mal herauszufinden. Ich kann nicht schreiben. Ah, gegen Camille.
Ah, okay.
Okay, das ist eine überraschende Ankündigung, weil von Camille hat man ja auch lange nichts gehört. Aber ja.
Okay, das ist nur ein AW-Blog-Account. Ich weiß nicht, wie offiziell der ist.
Ja, ist ja auch nicht wichtig.
Genau, also sie ist halt irgendwie aber so mit einem Fuß so in AEW drin oder weg halt. Und deswegen, ja, keine Ahnung halt, also für sie ist es dann vielleicht besser, aber dann kommt sie aus dieser beschissenen Storyline halt raus. Aber, wobei wir haben ja auch Genesis gegen die Otis-Brüder für eine kommende Show angekündigt. Yay.
Richtig.
Naja, von daher weiß ich nicht. Also ich find die Story jetzt echt nicht so gut und Alex Koga ist dann seit seinem Comeback auch sehr hart verschwendet einfach.
Apropos Genesis, danach kam nämlich der andere Teil von Genesis.
Jawohl.
Joey Janela gegen Masato Tanaka. Mach doch gerne mal direkt weiter, Drew. Was sind denn deine Gedanken zu diesem Match?
Ich fand das gut für mich. War das zweitbeste Match der Show tatsächlich? Das war halt genau das, was ich erwartet habe davon. So, ne? So ein bisschen natürlich auch in Memory an Masato Tanaka gegen Mike Awesome. Das war hier ganz klar das Vorbild. Ich habe damit keine Probleme. Ich fand das echt gut. Ein schöner Brawl. So, also das ist genau das, was ich davon erwartet habe. Das habe ich dann auch bekommen. Habe ich nichts mit auszusetzen. Das war gut.
Ich muss sagen, es war besser, als ich erwartet habe. Also ich hatte vorher ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein typisches Joey-Match ist, was halt 24 Minuten geht oder so. Und man muss auch leider sagen, Tanaka hat genau diese Art von Match auch letztens gewrestelt gegen Jake Something. Wo es wohl gar nicht funktioniert. Ich habe es nicht geguckt, aber Sandmann hat es erzählt, die Begrüße an der Stelle. Hier bei dem Match, die haben sich kompakt gehalten. Das war 12,5 Minuten. Das geht völlig in Ordnung für so ein Match. Sie haben nichts gemacht, was zu wild war. Und in solchen Matches kann Tanaka noch funktionieren. Er hat mir hier besser gefallen als in den Auftritten beim Karat, muss ich ehrlich sagen. Das war ein anständiges Match. Ich würde sagen, drittbestes Match der Show. Zweitbestes kann man auch argumentieren. Aber es wird definitiv eins der besseren Matches. Marcel, würdest du da mitgehen oder siehst du das anders oder was ist also deine Einschätzung?
Mein Rechner spinnt hier gerade rum, deswegen bin ich gerade ein wenig abgelenkt. Ah, jetzt hat er sich wieder gefangen. Geht doch. Also ich sag mal so, ich hab tatsächlich auch hier mit Schlimmerem gerechnet. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Masato Tanaka einfach schon 3000 Jahre alt ist und damit ungefähr halb so alt wie die da. Dann haben die das echt absolut okay hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit zweitbestem Match der Show mitgehen würde. Dafür hat es mich dann doch wahrscheinlich in the end nicht genug abgeholt. Aber das war absolut solide Kost. Und ja, wir haben jetzt auch schon die erste Ankündigung für
das Aftermath, das war dann viel schlimmer, ja.
Den Spring Break bekommen. Tabu. Juhu.
Also ich muss an der Stelle mal eben kurz reinspringen, weil da muss ich jetzt mal eben drüber ranten, ja.
Ja.
Keine Company der Welt, außer GCW, würde sagen, also wir haben da jetzt einen, den wollten wir zuletzt in unsere Hall of Fame einführen, der ist aber nicht gekommen, obwohl er im gleichen Hotel war, weil der Zugo Koks auf seinem Hotelzimmer saß und sich geweigert hat, in den Aufzug zu steigen, hat dann auch noch verweigert, die Gage zurückzugeben, so lange, bis halt unser Chef halt da Rabatz gemacht hat. Und weißt du was? Den setzen wir jetzt nicht nur ein und präsentieren wir den. Nein, dem geben wir auch noch die Ehre, dass er bei uns sein letztes Match haben darf gegen einen der wichtigsten Wrestler, die wir haben, obwohl er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann und es ein Risiko für ihn und andere ist, den noch in den Ring zu stellen. Das will keine seriöse Wrestling-Promotion. Auch
im Indie-Bereich. Hol mal Bier.
Also das oder auch, stell dir mal vor, sowas würdest du irgendwie im normalen Berufsleben machen, ja? Sowas wie Sabu da gemacht hat. Der wäre auch für immer auf der roten Liste. Also ich finde, das ist so ein Punkt, wo ich auch sage, ich werde, glaube ich, hier die Show, ich werde Jojo Last Ring nicht gucken, weil ich will sowas auch nicht unterstützen. Ich finde das auch einfach, das ist unverantwortlich. Ich meine, Sabu, der stirbt fast, wenn er nur das Ringseil hochhebt. So schlecht ist der beisammen. Also, nee, finde ich ganz furchtbar in jeder Hinsicht.
Also kann ich mich auch nur absolut anschließen. Also alleine wegen dieser Vorgeschichte dann noch zu sagen, ja, wir bucken den jetzt, ist so, ja, gut. Ne? Ja, dann, also fucking Sabu, Alter, wie du schon sagst, der konnte ja nicht mal mehr was machen. Das Licht ging aus, der stand da und der war, während Joey geredet hat, die ganze Zeit in dieser selben Pose. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder unfreiwillig. Der da halt stand und dann macht Janelle das gerade, sagt er ja in deinem Retirement-Match. Also Sabu hat ja nicht mal selber von sich gesagt, das wird mein Retirement-Match, das hat ja alles Joey gemacht. Und ich war so, ja, nee, also, ne, also das ist schon hart, ne, also, ich weiß nicht, mir fallen auch keine positiven Worte zu ein.
Es ist, wie gesagt, unverantwortlich.
Ja.
So, und dass der da so ein Freeze-Frame einfach nur ist, ist halt auch schwierig.
Ja.
Und ich stimme halt zu, weißt du, also wenn jemand so eine No-Show macht, nicht mal von wegen so, ey, scheiße, ich hab's völlig verballert oder sowas. Sondern, nee, er sitzt einfach, weil er geballert hat, auf seinem Hotelzimmer und kommt nicht runter. Das ist halt fragwürdig.
Man könnte auch sagen, dass Tabu eben nicht invincible ist, im Gegensatz zu dem Mann, den wir danach gesehen haben.
Okay. Ich habe erst gedacht, das wäre Eric Stevens.
Damit fange ich mal gerne an. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir das so machen. Ich behandle das jetzt als eins, ja. Das sind keine drei Matches, das ist ein Ding in meinen Augen.
Ja, ja.
Insofern rede ich da im Paket drüber, weil Matt Cardona kam ja raus und hat dann ja gesagt, ja, wer will mich denn herausfordern mit Broski Jimmy zusammen? Das muss man an der Stelle sagen. Und es gab ja immer noch dieses Fragezeichen, wer kommt da wohl? Und da hatten sich ja viele Leute irgendwas überlegt und so. Und dann geht eine Musik an, keine Ahnung, was das für eine Musik war, ja. Und dann kommt, warum auch immer, Tommy Invincible raus. Und ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich muss jetzt mal an der Stelle sagen, ich hatte keine Ahnung, wer das ist.
Ich auch nicht.
Wenn Sebastian sagt, er hat keine Ahnung, wer dieser Indie-Wrestler ist, ne?
Und ich hab danach geguckt und muss ganz ehrlich sagen, ja, okay, wo soll ich ihn auch gesehen haben? Der hatte bislang 10 Matches und die einzige Liga, wo ich auch das Logo sofort erkannt habe, war hier die Monster Factory. Aber ansonsten ist das irgendwie so Low-Level-Indie-Kram in New Jersey.
Er ist halt auch erst seit 2 Jahren aktiv, ne? Also 16.06.2023 sein erstes Match gehabt.
Der hat auch in diesen 2 Jahren hatte der halt 10 Matches, ne? Also das ist ja wirklich ein lokaler New Yorker, New York Region Indie-Wrestler as it gets, ne?
Und parallel dazu hast du die KommentatorInnen, die da ausrasten.
Keine Ahnung.
Ich war völlig verwirrt, warum die plötzlich so excited sind. Immer so, hä?
Ja, und vor allem, da macht er halt irgendwie die John Cena und Randy Orton Moves, wo du halt so denkst, so, Junge, kein Wunder, dass dich keiner buckt, wenn du hier einen auf You Can't See Me oder sowas, oder You Can't Touch Me, dann ist es bei ihm irgendwie oder sowas, ne?
Ich hab ihn nachher herausbekommen, das ist wohl tatsächlich sein Gimmick.
Ja,
also sein Gimmick ist, dass er quasi ein Creator Wrestler ist und nur irgendwelche Moves vom bekannten Wrestler macht, die er dann umbenennt. Also er ist quasi Cosplay-Wrestler.
Ja, wundert mich jetzt nicht, dass der irgendwie in 2 Jahren 10 Matches hatte.
Nee.
Ja, und dazu aber auch noch seinen eigenen Namen auf dem Rücken tätowiert, ne?
Ja, natürlich. Also das muss doch irgendjemand, irgendwie ein Boy von Cardona oder sowas gewesen sein. Das kannst du mir doch nicht alles erklären, oder? Also irgendjemand, den er kennt oder sowas. Oder irgendein Kontakt von daher oder sowas.
Hundertprozentig.
Wisst ihr eigentlich, wer den trainiert hat?
Nee.
Den Namen habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Johnny Watts.
Ja. Ich habe den noch nie gehört.
Das war so ein, das war auch ein Jobber, oder? Aus der WWE, so der 80er Jahre. Das war so einer, der war so in den großen Zeiten der WWF dabei, so auch bei Hulkamania und so zu den Zeiten. Aber der war halt nie wichtig dabei.
Ja, die 1965.
Ja, genau. Und der war so, ich glaube, der hatte so seine Hochzeit so Anfang, Mitte der 80er. Aber war halt auch auf Cards dann mit großen Leuten, Tito Santana, Hulk Hogan und so weiter.
Ja, ich sehe es gerade.
Und der Iron Sheik und so, aber der war halt trotzdem nie wichtig.
Er war quasi der Grim Reaper seiner Zeit.
Ja, der Grim Reaper der 80er, genau.
Er war der Grim Reaper der WWF der 80er.
Ich sehe auch, bei NWA Hollywood war Rauch am Start.
Ja, genau. Nee, aber es ging ja dann weiter, also den hat er dann abgefrühstückt in nicht mal 2 Minuten. Und ich muss sagen, die Musik und der Teil von der dann kam, die kannte ich, ja? Ja. Das war nämlich Microman. Ja, hat er dann auch schnell gewonnen. Ich finde Microman an sich, ich sag jetzt mal, nicht schlecht, wenn man ihn für das einsetzt, was er ist nämlich eigentlich ein ziemlich guter Luchador. Ich finde es immer dann ein bisschen schwierig, wenn so dieses Haha, du bist klein wird. Ja.
Ja.
Das ist halt lowest hanging fruit.
Ja, genau. Das finde ich schwierig, weil ich finde, gerade bei so kleinwüchsigen Wrestlern in Mexiko gibt es das ja teilweise, die machen dann halt einfach Lucha-Matches gegeneinander und das ist ja völlig okay, so, ne? Wenn die dann einfach. Aber ja. Und dann war es so, dass plötzlich wieder eine Musik anging. Und das war die alte Musik von Jimmy Lloyd. Und Matt Cardona hat das auch ganz gut gezählt, wie ich finde. Er hat dann so im Schock hinter sich geguckt, da stand dann Jimmy Lloyd. Ja. Und Jimmy Lloyd hat ihn dann besiegt. Und damit ist Broski Jimmy, gehört damit der Vergangenheit an. Diesen Turn fand ich cool. Aber den hätte man auch direkt machen können.
Ja,
warum genau braucht sich da jetzt Tommy Invincible und den Microman? Man hätte direkt einfach machen können, Matt Cardona sagt, hier, ich fordere raus, die Musik von Jimmy geht an, er guckt, er sagt, das kann doch nicht sein und dann besiegt er den. Also die anderen beiden Sachen hätte man sich sparen können.
Das ist halt, weil GCW.
Ja, mach gerne weiter.
Du wolltest halt einen Actos machen.
Ja, ja, aber genau. Das ist auch das größte Problem, was ich meine. Also, den Moment wurde mit Jimmy Lloyd so, finde ich geil gemacht. So, Jimmy Lloyd dann endlich so von Matt Cardona raus und sowas halt. Aber es macht ja aus Kayfabe-Sicht keinen Sinn. Warum wartest du, bis jemand anders die Challenge annimmt, wenn du jetzt irgendwie dich von Matt Cardona lösen willst? Dann mach das doch direkt halt, ne?
Ja.
Also, oder er hätte das ja auch machen können, dass keiner gesagt so, ja komm, wer kommt raus? Und er hätte ihn einfach direkt irgendwie attackiert oder sowas halt. Das,
genau.
Weil so, also die Idee alleine finde ich super, auch diesen Turn und so, das war ja gut gemacht, aber man hätte es genauso wie du gesagt hast, man hätte es direkt so machen können, ohne diese beiden Dinger da halt davor, weil man kann ja jetzt auch nicht sagen irgendwie, ja Jimmy Lloyd hat abgewartet, bis Cardona geschwächt worden ist, weil das waren zusammen gerade mal etwas über 3 Minuten, die er da halt gegen Microman und Tommy Invincible gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, als ob mit Cardona 20 Minuten vorher gerestet hätte und angeschlagen wäre, dass man jetzt sagt, dann macht das Sinn. Deswegen ist es Quatsch, man hätte es sofort einfach machen sollen.
Also ich sag mal so, für genau. Wie heißt er? Ah, jetzt habe ich hätte ich und Namen manchmal, ne? Bei Josh Barnett hätte sich das auf jeden Fall, der hätte auf jeden Fall gepumpt, als hätte er gerade 30 Minuten gecatcht.
Ja.
Hast du noch was hinzuzufügen, Marcel? Noch
irgendwas, was du also irgendwie, ich fand, es kam ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Also, dass dieser Turn irgendwann kommen wird, weil Broski ist ja auch nicht freiwillig zum Broski geworden, war ich tatsächlich fast schon eigentlich ein bisschen überrascht, dass es überhaupt so lange gezogen wurde.
Ich auch.
Das hätte man deutlich früher auflösen können, aber man hat sich dann doch dazu entschieden, dass Broski das Ding einfach komplett mitnimmt. Ja. Es hat eine Entscheidung, die gegangen sind, die ist im Endeffekt auch fein. Ja. Bin jetzt mal gespannt, was daraus kommt.
Aber gleichzeitig
wie Broski weitermacht.
Ja, aber ja, genau, das ist nämlich das Ding. Dann, wie machen sie dann weiter? Richtig, das erste Match, was Broski oder was Jimmy Lloyd dann als Jimmy Lloyd wieder hat, das verliert er dann. Ja. Weil, hier, ich hab nämlich nebenbei gerade die UK-Show laufen. Die läuft ja gerade.
Interessant,
und,
ja.
Und da hat Lean Slater ihn nämlich weggeklatscht.
Ja.
Dann denkst du so, ja, gut. Ja, jetzt denkst du, der hat so ein bisschen, gut, das ist natürlich jetzt im UK, ist nochmal ein bisschen was anderes, dann halt nicht so eine reguläre Show, aber trotzdem. Referee bei der Show ist übrigens Alex Schneider, der von der WXW, freut mich für ihn.
Super Referee tatsächlich, also freut mich sehr für ihn. Einer der besten Referees in Europa, wie ich finde.
Auf jeden Fall.
Und Marcel, du darfst hier gerne den Reigen mit unserem Main Event eröffnen, dann war es nämlich soweit. Wir hatten das GCW World Title Match. Effie gegen Mance Warner. Das war jetzt natürlich für Effie eine besondere Situation, weil er vorher gewonnen hatte, weil Eddie halt nicht weitermachen konnte. Wie hast du das Match gesehen?
Effie war erstaunlich dominant in meinen Augen. Also das war also wirklich sehr, sehr Effie-fokussiert in diesen 19 Minuten. Es gab sehr, sehr viele Stuhlbauten. Es war dann im Endeffekt ein Garbage-Brawl, würde ich fast behaupten. Da Effie, der dann Mance Warner auch einfach mit diesem komischen Schraubenzieher abstechen will. Mance Warner will mit einer Gitarre zuschauen, wo plötzlich Cole Redrick rauskommt und kurz über so andeutet, ich könnte diesen Breath Ring einlösen, ist dann aber doch nicht macht.
Ja,
ich bin mir irgendwie unschlüssig. Dass die Cage Match Bewertung Quatsch ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Weil eine 3,97 war das nicht. Aber wirklich gut war es auch nicht. Also irgendwie kam nicht dieses Gefühl, dass der Main Event, der Moment der Show, so, nee, es ist halt das passiert, was wir erwartet haben. Und dann halt nicht mal irgendwie großartig spektakulär umgesetzt, würde ich behaupten. Also wenn das Ding eine 5 oder eine 6 von 10 ist, dann ist das, kann man das, glaube ich, so abschließend für mich. Also irgendwie, so ja, es hat jetzt den Deckel auf diese Storyline drauf gemacht. Bin mal gespannt, wie sie sich jetzt den Title Run von Effie ausspielen. Und dann mal gucken, was da kommt. Aber so besonders gut war es jetzt nicht, behaupte ich.
Wie seht ihr das denn? Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe dem Match 5 Punkte gegeben. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand aber erst, es war zu lang. Es gab da ganz nette Spots, aber das hätte kompakter kommen müssen. Da war mir dann immer zu viel dazwischen. Es war auch nicht so super emotional, wobei ich sagen muss, was ich gut fand, war, man hat auch nicht so viel Quatsch gemacht. Man hat die eine Sache mit Redwick gemacht, das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber man hat danach, wir haben ja schon befürchtet, oh, dann kommt vielleicht noch irgendwie Chris Jericho, der eingreift wegen der Sachen, die man da erzählt hatte mit ihm und Effie und so. Nee, er hat dann einfach gewonnen und dann war gut. Das fand ich auch richtig, ich fand auch richtig, dass Effie gewonnen hat. Insofern, ja, es ist so Daumen in der Mitte. Das war nicht furchtbar, das war aber auch nicht sonderlich gut. Ich finde eigentlich sogar, dieses Main Event war in gewisser Weise der perfekte Abschluss dieser Show, weil es diese Show in a nutshell war. Also dieser Main Event hat die Show perfekt verkörpert. Es war nämlich weder Daumen nach oben noch Daumen nach unten, sondern irgendwo so Daumen in die Mitte. Drew, was sagst du denn dazu?
Ja, so Daumen in der Mitte, glaube ich, das trifft es ganz gut. Ich fand den relativ belanglos tatsächlich halt irgendwie. Ein okayer Abschluss für die Show, dann halt, Effie gewinnt dann die Titel, das war dann auch zu. Also, wie du schon sagst, man kann froh sein, dass es nicht so schlimm war, wie wir dann alle irgendwie befürchtet haben mit, Chris Jericho greift ein oder sonst irgendwie kommt irgendwas oder sowas halt, dass man es dann halt, ich sag mal, normal gehalten hat oder sowas halt. Dass Effie den Titel jetzt gewinnt, ist ja auch an und für sich dann erstmal vernünftig oder sowas oder konsequent der Storyline gegeben halt. Und ist dann ja auch fürs, wenn man jetzt so Richtung Mania Weekend blickt, vielleicht nicht so ganz verkehrt, weil dann hast du auch bei Big Gay Brunch zum Beispiel ein World Title Match.
Das ist tatsächlich immer eine coole Sache, stimmt.
Ja, find ich auch und von daher, war der konsequente Abschluss dann dieser Fehde halt, finde ich einfach und mehr habe ich dazu dann auch eigentlich nicht zu sagen. Es war halt, du hast gut beschrieben, mit Daumen in der Mitte, es passt.
Du kannst gerne weitermachen, du kannst nämlich jetzt der Erste sein von uns, der so ein bisschen sein Gesamtfazit gibt und ich würde sagen, wenn wir unsere Gesamtfazits gegeben haben, dann reden wir nochmal so ein bisschen über die, ich nenne sie mal Bewertungsproblematik bei Cage Match, aber ja. Sag vielleicht erstmal, wie hat es dir denn insgesamt persönlich gefallen, wie ist es vielleicht auch gewesen vor dem Hintergrund deiner Erwartungen?
Ja, also dadurch, dass ich dann irgendwie auch nicht mehr so viele Erwartungen hatte, eigentlich quasi gar keine mehr, kann ich jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht wirklich enttäuscht bin von der Show. Also es war jetzt immer noch keine gute Show, dass du sagst, es war irgendwie, keine Ahnung, eine der besten Shows, die GCW hatte, war es definitiv nicht. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war, ich glaube, gegeben den Umständen war es in Ordnung. Ich habe einfach mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Von daher war ich hier auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich wäre wahrscheinlich so irgendwas zwischen 5 und 6 Punkten. Das ist fair, ja, also nicht so schlimm wie gedacht, overall aber dann auch nur in Ordnung.
Was erschließt du dich dem an oder siehst du das anders?
Ja, ich glaube, ich habe mein Fazit ja schon am Anfang der Show gegeben. Ja. Statt dem Verkehrsunfall mit mehreren Toten und Totalschaden war das halt hier ein kleinerer Sachschaden, der entstanden ist. Wie gesagt, 5 bis 6 von 10, je nachdem, wie sehr man den Fokus legt, ob man jetzt die guten Matches höher bewertet oder die schlechten Matches schlimmer bewertet, ne, in der Aufzählung. So je nach Balance ist halt eine 5 bis 6 von 10 halt, glaube ich, vollkommen angebracht.
Finde ich tatsächlich auch. Ich habe der Show bei Cage Match 5 von 10 gegeben, weil für mich war das so, hat sich das relativ die Waage gehalten. Ich muss aber auch sagen, auch wenn man der Show jetzt 6 Punkte gibt oder wenn man der Show 4 Punkte gibt, finde ich das auch nachvollziehbar. Ja, Ich finde, die Show war durchaus vergleichbar mit der ersten Hammerstein Ballroom Show. Die hatte am Ende 4,95 und da hattest du dieses Gleichgewicht zwischen 6er, 5er und 4er. Die fand ich ein bisschen besser, da habe ich damals 6 gegeben. Finde ich auch, dass es insgesamt die etwas bessere Show war. Aber jetzt kommen wir halt zum großen Problem, weil das
ganz
hat sich
kurz,
sehr...
Ganz kurz, ein Satz noch. Ja. Trotzdem ja, für die Größe dieser Show im Hammerstein Ballroom deutlich, deutlich zu wenig. Das muss man, glaube ich, noch hinzufügen. Wäre das jetzt eine ganz normale GCW-Show an einem ganz normalen Wochenende, wo sie 10 Shows haben, und du bist ja bei einer 5 bis 6 von 10, ist das halt so, ja, okay, ist halt passiert und gut, und nächste Show.
Ja.
Bedenkt man, dass es der Hammerstein Ballroom war, deine größte Show des Jahres, direkt halt zum Jahresauftakt, war das halt ganz klar zu wenig.
Ja, und deine zweite größte Show der Ligengeschichte, ne? Das muss man ja auch sagen. Und man muss natürlich auch, ja, es ist ja so ein bisschen so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite, ich bin da komplett bei dir. Ich habe hier viel, also ich hätte hier auch befürchtet, dass das so eine Show ist, wo ich am Ende 2 oder 3 Punkte gebe. Und da bin ich dann zufrieden zu sagen, es war halt eine Show, wo ich 5 Punkte gebe. Auf der anderen Seite, weil es die größte Show war. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Gesamtfall mit der Pre-Show ging 6 Stunden. Ich meine, das war nicht netto. Gerade bei der Pre-Show konntest du einiges skippen und du konntest auch in der Main-Show auch nochmal allein die Sache, die sich dann gezogen hat, nachdem Ellie abtransportiert wurde, das war fast eine halbe Stunde, die du da skippen konntest. Ja, aber dennoch, das ist erstmal eine Hausnummer an Länge.
Du den Fall, du hast eigentlich Bock, ihn wieder zuzumachen und keine Ahnung, lieber SmackDown zu gucken.
Insofern gebe ich dir da absolut recht. Aber, und jetzt kommen wir auf das andere. Was da natürlich sehr schwierig ist, und das hat sich sehr früh abgezeichnet, auch schon bevor ich die Show geguckt habe, hat sich abgezeichnet, dass die Show extrem schlechte Wertung bekam. Also es gab einen Punkt, da war die Show bei 0,90 und war die 6 schlechteste, bewerteste Show in der Geschichte von Cage Match. War von allen Events jemals.
Ja, das finde ich schon sehr unverschämt. Also
das hat sich zwar inzwischen auf 2,63 verbessert, in Anführungszeichen. Aber immer noch haben wir von 77 Wertungen 25 Nuller Wertungen. Keine 10er, keine 9er und dann auch noch viele so 1er, 2er, 3er und dann die, ich sage jetzt mal, wo ich sage, das ist dann vertretbar, 8 4er Wertungen, 5 5er Wertungen, wo meine ist 6 6er, nochmal 4 8er und 3 7er. Aber trotzdem, wenn du so viele Nuller Wertungen hast, kommt das halt nicht mehr hoch und ist nicht mehr vergleichbar. Und ich finde halt, es hätte zumindest in dem Bereich von der ersten Hammerstein Ballroom Show sein sollen. Also selbst wenn es dann am Ende jetzt 4,63 gewesen wäre, hätte ich auch noch gesagt, okay, irgendwo zwischen 4 und 5, vielleicht zwischen 4, 5, 6, aber vielleicht näher an der, näher quasi nach unten als nach oben. Aber wir haben hier wieder ein Phänomen erlebt, wo es wirklich schade ist, dass das jetzt auch schon hier um sich greift, nämlich dass hier einfach Troll-Votings dabei waren. Das hat man vor allen Dingen gesehen, wenn man schaut, ja, die Gesamtwertung der Show ist 2,63 mit, wie gesagt, 25 Nuller Wertung bei 77 Bewertungen. Gleichzeitig haben die Matches, wenn man sogar die Pre-Show noch mitzählt, es gab 6 Matches mit einer Wertung von über 6. Wo man sich dann schon fragt, wie kann das sein, dass dann so viele Nullerwertungen gegeben werden? Das ist ganz leicht erklärbar, aber wenn man sich die Nullerwertung auch mal anschaut und die Matchwertung wiederum anschaut, sieht man, ja, die Matchwertung wurde von Leuten abgegeben, die sich das auch wirklich angeguckt haben und das auch, ich sagte mal, vernünftig bewertet haben. Egal, ob ich da jetzt mitgehe oder nicht, aber das war alles halt begründet. Während bei der Nullerwertung halt ganz viel Allgemeinplätze waren. Es wurde gesagt, das ist eine Shindy. Es wurde gesagt, das ist eine Parodie auf einem Pay-Per-View. Und da muss man leider sagen, vieles davon hat sich wahrscheinlich Brad Lauderdale oder GCW selber zu verdanken, weil Brad Lauderdale halt wieder gestichelt hat. Und es haben Leute leider geantwortet, die sich wahrscheinlich provoziert sahen von den Schüssen gegen AEW. Die gab es wahrscheinlich auch vorher schon wegen der ganzen Sache mit Effie, mit den Schüssen gegen Tony Khan und so weiter, im Kontext der Ricky Starks Geschichte. Aber ich glaube schon, wenn Lauderdale die Promo nicht so gehalten hätte, hätte es das nicht in dieser Extremität gegeben.
Ja, das glaube ich auch. Aber sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch trotzdem scheiße. Also ich meine, man muss das ja nicht in Ordnung finden, was er da gemacht hat. Das war ja auch nicht in Ordnung, das war ja auch scheiße. Ich finde das ja auch nicht okay. Und auch diese ganze Effie-Mist und auch mit Ricky Starks, das war ja auch alles alles scheiße. Aber deswegen musst du ja nicht, also da hat die Show ja erstmal so nichts mit zu tun. Also klar, dass die Promo war halt Teil der Show, aber dann deswegen der schon eine Nuller-Bewertung zu geben, ist dann schon irgendwie unfair. einfach.
Vor allen Dingen eigentlich ist es auch, daran siehst du auch das Schizophrene, weil diese Promo war ja in der Pre-Show.
Ja.
Aber die Pre-Show, wo die Promo drin war, hat eine Wertung von 5,53.
Ja.
Und das passt halt vorne und hinten nicht. Also ich habe zum Beispiel der Pre-Show halt nur 4 Punkte gegeben, weil ich gesagt habe, ja, das Promo-Match war zwar gut, aber was danach kam halt nicht mehr. Und dass dann halt die Main-Show 3 Punkte unter der Pre-Show ist, obwohl die Pre-Show schwächer war und das, worüber die Leute sich aufregen in der Pre-Show war, da siehst du ja, dass das nicht passt.
Ich glaube aber, da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, ich glaube, dass das war, also als die Show rauskam, war das nicht gesplittet in Pre-Show und in Main-Show. Da war das bei Cage-Match als eine Show und da waren das nur als Dark-Matches.
Ist richtig, aber daran siehst du ja schon, dass das nicht Leute waren, die sich wirklich damit auseinandergesetzt
natürlich
haben.
Natürlich, die haben dann einfach die Show online und die haben, genau, haben eine Null Punkte direkt gegeben. Ja, das ist halt immer kacke. Ich meine, ich gucke auch keine WWE und ich mag das nicht, was die machen, aber ich gehe ja nicht dahin und bewerte jetzt jede Show von denen mit einer Null. Und nur weil ich AEW besser finde, gebe ich jeder AEW-Show automatisch 10 Punkte oder sowas. Das ist ja Quatsch.
Das sind halt leider Gottes dumme Idioten, die sich triggern lassen und das dann halt an der falschen Stelle auslassen. Statt irgendwie einen Kommentar zu schreiben im Internet oder also ganz normal, keine Ahnung, Twitter-Thread zu machen und zu sagen, ey, ich finde das aus dem und dem Grund scheiße. So, nee, der hat jetzt gegen meine Lieblingspromotion gestichelt, deswegen muss ich den ganz dolle Kacki finden. So, ja, aber so funktioniert das Leben halt leider nicht.
Nee, und es hat auch nichts mit der also ich kenne ja wirklich viele Leute im Wrestling, ich unterhalte mich mit vielen und das einhellige Meinungsbild, was ich von allen gehört habe, war, je nach Gewichtung, wie wir es auch schon gesagt haben, irgendwas zwischen 4 und 6 Punkten. Und ich finde, das ist realistisch. Ja,
das finde ich auch, auch fein. Ist dann auch ein bisschen dann bei manchen Sachen ein bisschen persönliche Präferenz, aber alles drüber und alles drunter ist dann zu viel auch einfach dieses. Ich meine, das hatten wir ja schon mal, schon seit ein paar Jahren gibt es das ja bei den ganzen Mainstream-Ligen, gibt es das ja auch bei Cage-Match schon mit WWE-Fans voten die WWE-Shows hoch und die AEW-Shows runter und umgekehrt. Aber dass das jetzt so weit geht, dass das dann auch schon auf sowas wie GCW abdriftet, ich finde, irgendwann geht's auch dann zu weit, dass es dann auch irgendwie so, ja, ich weiß nicht, also muss das dann immer alles dann sein, dieser scheiß Tribalist, das geht mir sowieso so auf den Sack und ist auch einfach bei sowas wie Wrestling einfach super unangebracht, finde ich.
Das ist bei allem unangebracht. So, die Leute, die finden eine Sache doof und müssen das und deswegen halt rumstänkern. Das hast du ja in der Popkultur generell. Ich meine, guck dir an, wie die Leute über Star Wars reden. So, da ist eine komplett ist eine okay Sache. Du magst sie halt nicht, aber das ist automatisch der größte Scheiß aller Zeiten und die sollen alle sterben bei Lucasfilms. So, halt dein Maul, Alter. Wenn es dir nicht mehr gefällt, dann guck es einfach nicht. So, ich gucke doch auch kein Herr der Ringe oder nichts, was mit Herr der Ringe zu tun hat, weil es mich langweilt. Aber deswegen stelle ich mich ja nicht im zu IMDb hin und gebe dem Film eine Nullerwertung. Nur weil es mir nicht gefällt und ich ein anderes Franchise lieber mag. So, lasst die Scheiße einfach. So, guckt das, was ihr gucken wollt und habt Spaß mit den Sachen, die ihr Spaß haben wollt und ignoriert einfach den anderen Kram. Es gibt genug Entertainment da draußen.
Ich finde eigentlich, das war schon ein sehr gutes Schlussplädoyer von dir, Marcel.
Danke.
Und in dem Punkt würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
Nö.
Ich von meiner Seite auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, da können wir eigentlich ganz gut drauf enden. Ich bedanke mich natürlich bei euch. Liebe Grüße an dich. Oder lieben Dank. Liebe Grüße natürlich auch. Aber lieben Dank an dich, Marcel.
Gerne.
Und lieben Dank natürlich auch an dich, Drew. Und in dem Sinne, seid uns gewogen. Guckt weiter Indie-Wrestling. Guckt die Sachen, die euch gefallen, egal ob Mainstream oder nicht Mainstream. Aber macht nicht das runter, was anderen Leuten gefällt. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Tschö.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.